Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. So leicht verspätet, ne? Wäre eigentlich wären wir mittwochs dran gewesen, aber ich lag flach. Und natürlich liege ich flach in der Woche, in der Dinge passieren, die locker für mindestens zwei Folgen reichen würden, was übrigens auch geplant war. Eigentlich wäre das die zweite Folge diese Woche, jetzt ist es die erste. Dafür sitzt er mir jetzt wieder gegenüber, der nach Load Management am Mittwoch freitags niemals unausgeruhte.
Ole Freaks.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, nehmen wir mal an, okay? Arturas Canizovas wäre am Telefon und würde dir sagen, pass auf, wir haben ja den Zach Levin. Ja? Und ihr habt den Bojan Bogdanovic, ja, ist schon ein bisschen älter, ne? Gibt's ja Trade-Gerüchte schon ewig, den wollt ihr ja eh abgeben. Gebt uns doch den und dann gebt uns noch einen aus Ausser Thompson, Kate Cunningham, ehemaliger Nummer 1 Pick, Jaden Ivey oder Jalen Duren obendrauf. Wie genau würdest du reagieren?
Und dann würde ich auflegen.
Ja.
Ja. Und du?
Ich hätte es gemacht.
Ja.
Nein, ich hab's so heute Morgen gelesen, die Mail kam von Shams, glaube ich sogar. Also, und dass die Pistons eben dann gesagt, okay, das ist ein bisschen viel. Ich habe nur gedacht, okay, wie gut kann Arturas Canizovas, kann Mark Eversley sie wirklich verhandeln? Also ich weiß schon, immer hoch reingehen in die Verhandlungen, also in eine Verhandlung und so, aber ich habe mir dann gedacht, okay, wenn dieser Markt gerade für Levin nicht so da ist und so, und es ist natürlich ein, wenn du ein junges Talent, und ich meine, die vier, über die wir gesprochen haben, da kann man sich ja bei jedem Einzelnen kann man sich ja das Bild machen, dass der in einer anderen Situation richtig, richtig gut sein kann. Ne? Da ist ja vielversprechendes. Dann würde ich sagen, okay, hey, passt, ne? Wenn das irgendwie möglich wäre, das wäre mein, und dann würde ich nicht nur sagen, gib mir auch noch einen wichtigen oder einen anderen Spieler, der euch noch mehr einbringen könnte, gib mir den auch noch oben drauf, weil eigentlich ihr gewinnt ja, ihr seid ja die eigentlichen Gewinner des Ganzen. Also ich habe so ein bisschen, ich habe mir dann so unter der Dusche überlegt, wie gut die zwei verhandeln können, auch wenn man so ein bisschen auf die vergangenen Deals so irgendwie zurückblickt.
Ja, also das ist eigentlich ja quasi fast unschlagbar für Detroit. Also von daher.
Ja.
Ist immer gut, aber mal gucken, vielleicht trifft man sich ja in der Mitte, vielleicht auch nicht.
Ja,
ich weiß nicht, was die Mitte davon ist, wenn die beiden besten Assets in einem Trade dann von einem Team zum anderen abgegeben werden. Aber naja, so verhandelt man vielleicht.
So verhandelt man vielleicht, genau. Erstmal und dann so, okay, na gut, okay, wir nehmen doch nur Kate.
Ich weiß nicht, ob du die Serie Billions geguckt hast, aber da stellen sie auch meistens eher hohe Forderungen und haben auch meistens mehr Druckmittel, um das dann durchzusetzen.
Vielleicht AKs Lieblingsserie, man weiß es nicht. Ich habe mal angefangen.
Aber ist gut möglich.
Ich habe bei solchen Serien muss ich dann irgendwann, es war genau bei Succession auch, ich mit so schlechten Menschen, was heißt schlechte Menschen, aber so Menschen, die sich so schlecht verhalten, ich tue mich da mal total schwer, dann auch noch in, also, ne?
Also bei Billions kann ich das eher verstehen. Bei Succession überhaupt nicht. Hm? Ich hasse und liebe sie alle. Außerdem ist das die witzigste Serie, die ich je gesehen habe. Oder okay. Zumindest über die letzten Jahre. Deswegen kann ich es da nicht verstehen, aber bei Billions schon eher. Also ich gucke das zwar trotzdem auch ganz gerne, aber es hat schon auch so Phasen, wo man sich zwischendurch fragt, wem folge ich hier jetzt eigentlich, wem drücke ich hier die Daumen? Und dann fällt einem nichts ein. Dann muss man vielleicht zwischendurch mal unterbrechen. Aber es ist trotzdem auch eine gute Serie.
Ja, es sind, glaube ich, auch beide Serien. Objektiv sind sie auch gut. Es ist einfach nur mein weicher Kern tut sich
da. Du willst, dass die Leute nett zueinander sind.
Ja. Ja, und wenigstens im Fernsehen.
Okay.
Nein, natürlich vor allem im echten Leben. Vor allem im echten Leben. Das können wir auch.
Ich wollte gerade sagen, da ist mir das auch wichtiger als
im Fernsehen. Ja, nein, ich meine ja nur so als Abwechslung dann. Aber wir müssen das im echten Leben, müssen wir das auf jeden Fall, wir können das auch hinkriegen. Ich bin da fest von überzeugt, aber wir wollen ja eigentlich über Basketball sprechen. Es gibt ja auch genug Themen, ne?
Ja.
Aber siehst du mal ganz kurz, siehst du irgendwie, weil es mich jetzt schon interessiert. Also Detroit war ja auch immer so ein bisschen, wie gesagt, ich habe immer gesagt, Trade for Kate und so. Aber siehst du irgendwie einen Weg, dass da ein Deal zustande kommt? Weil, wie gesagt, Zach Levin ist nicht meine erste Option. Der Vertrag ist sieht gerade mit der verletzten Geschichte sieht nicht so gut aus, weil es halt einfach ein sehr dicker Vertrag ist, ein langfristiger Vertrag. Trotzdem könnte er, glaube ich, den Pistons schon helfen, das alles so ein bisschen gerade zu ziehen mit seinem Skillset. Das ist in Chicago passt es einfach nicht, okay. Aber siehst du irgendwie eine Möglichkeit, dass da irgendwo, dass die Pistons dann sagen,
Naja, also sie scheinen ja zumindest nicht komplett desinteressiert am Spieler Zach Levin zu sein. Und dann, klar, gibt's irgendeinen Weg. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wie das aussehen wird und ob das zustande kommt. Also ob die sich da in der Mitte treffen, aber wenn ein Interesse von denen da ist, ich würde halt aus Pistons Perspektive sagen, ich weiß nicht, ob das gut ist, den in ein Team zu holen, wo er der einzige All-Star ist, also der einzige Spieler, der schon mal All-Star war, weil mit welchem Anspruch kommt er dann dahin? So vom Skillset her an sich, klar, also jemand, der werfen kann, so das wäre ja in Detroit ein komplett neues Konzept, das kennen die ja gar nicht. Das ist also per se ja nicht falsch, aber ich weiß halt nicht, ob er so vom Typ Persönlichkeit und so da jetzt reinpasst und vom Status her, aber also klar, wenn sie Interesse an ihm haben, dann ist es nicht unmöglich.
Ich meine, was man ja sagen muss, dass er nach seinem ersten Comeback vor dieser kürzlichen Verletzung, hat er sich schon angepasst, ne? Also er hat schon deutlich...
Ja, aber es hat ja auch jetzt zuletzt funktioniert bei Chicago. Da kannst du ja nicht reinkommen und sagen, so, jetzt kriege ich die ganze Zeit den Ball. Bei Detroit funktioniert ja offensichtlich überhaupt nichts, wenn man sich die Bilanz von denen anguckt. Da kommst du dann, ich rette das Ding jetzt hier vielleicht. Also vielleicht auch nicht, aber... Das wäre zumindest halt eine Sorge, die ich hätte.
Auf welche Art er retten kann, weil er kann es ja trotzdem mit retten, aber halt eher, wenn er teamdienlich spielt und nicht halt derjenige ist, der die Entscheidungen treffen muss. Aber ja.
Also er hat ja auch angeblich, also ich habe zumindest einen Bericht gesehen, ich weiß nicht, wie legit der ist, aber dass er überhaupt gar keinen Bock auf Detroit hat. Was dann natürlich nicht dafür spricht, dass man für ihn traden sollte, aber also ich weiß auch nicht, wie legit der ist, wie gesagt.
Ist natürlich auch, es ist natürlich momentan, ich weiß nicht, wie hyped kannst du als Spieler werden, wenn du zu den Pistons gehst?
So wie es du bist Zach LaVine, du hast in deinem Leben noch nie irgendwas gewonnen, also stell dich mal nicht so an, hätte ich jetzt gesagt.
Ja gut, aber wenn du dann natürlich auch die Aussicht hast, kurz- bis mittelfristig weiterhin nichts zu gewinnen, vielleicht möchtest du ja irgendwas.
Ist doch geil. Gut, hat ihn auch nicht davon abgehalten, den Vertrag in Chicago zu unterschreiben, aber
hallo.
Damit kommen wir zu anderen Themen.
Hallo, immerhin Play-in-Kurs.
Ja.
Genau, andere Themen. Ich würde sagen, wir starten mit einem Shoutout, oder? Weil das lässt sich gut abhaken. Joel Embiid, 70 Punkte. Und da muss
solide.
Ich ja, das ist, also mal abgesehen von dieser Leistung, da war Kevin Durants Reaktion in der Pressekonferenz. Es war wirklich, hast du gesehen?
Ja, ja. Das hat sogar meine Frau erreicht. Die hat mir das gestern total glücklich gezeigt und hat darüber gelacht. Hast du das gesehen? Ich so, ja, natürlich habe ich das gesehen. Aber ich habe mich auch sehr, sehr darüber gefreut.
Es war echte Freude, oder?
Ja.
Von Kevin Durant. Es war wie so ein kleiner Junge, so was?
Ja, und eine gewisse Verzweiflung. Kevin Durant's Career High, weißt du?
Nee, ich weiß gar nicht.
55. Das für heutige Verhältnisse ist das nix. Also da gibt's viele Spieler in der NBA, die das übertroffen haben. Dass der das nicht versteht, wenn jemand 70 Punkte machen kann, das wundert mich gar nicht. Der Washed KD. Aber auch Shoutout an der Stelle an seinen Game-Winner, den er an dem Tag ja auch getroffen hat, der auch ziemlich nice war.
Du schaffst einfach immer in bei Kevin Durant auch irgendwas Negatives rauszuziehen, ne?
Naja, das ist doch nicht negativ. Also ich finde ja bei ihm eher beeindruckend, dass seine Ausschläge halt weder nach unten noch nach oben meistens irgendwie so richtig doll ausfallen. Er hat halt in seiner Karriere wahrscheinlich in ungefähr 80% der Spiele mindestens 30 Punkte gemacht. Also das stimmt vielleicht nicht ganz, aber du weißt, was ich meine.
Zumindest. Ja.
Das ist, also der macht halt, also bei ihm sind halt einfach die Abweichungen nicht so extrem wie jetzt bei manchen anderen Leuten. Gut, bei Embiid existieren auch keine Abweichungen mehr. Nee, unter 30 geht da gar nichts, aber du weißt, wie es ist.
Selbst wenn sie von den Pacers eine Rutsche kriegen, wie letzte Nacht.
Ja.
Ohne Halliburton.
Ja, dafür mit Pascal.
Ja. Erster Sieg mit Siakam, oder was?
Ich glaube auch, ja.
Ja. Aber da, wie gesagt, man darf sich ja ein bisschen einspielen. Ja, Embiid ist krass. Wir werden ja gleich noch intensiver über Embiid sprechen, weil wir heute die Midseason Awards verteilen. Also das war so das Hauptthema, das wir irgendwie angedacht hatten für diese Folge. Dann kamen noch ein paar andere Sachen dazwischen, wie Trades und Coaching-Entlassungen und All-Star-Geschichten und eben 70 Punkte. Und auch, natürlich nicht zu vergessen, in derselben Nacht 62 Punkte. Karl-Anthony Towns, auch beeindruckend. Blöderweise jetzt halt an einem Abend, als das Top-Team des Westens, mittlerweile nicht mehr Top-Team des Westens, ne? Also beziehungsweise Shared First Place mit OKC, glaube ich. Gegen die Übermacht, möchte ich fast sagen, aus Charlotte verloren hat. Und ich glaube, Karl-Anthony Towns am Ende auch gar nicht auf dem Feld stand, weil er quasi...
Oder zwischenzeitlich gebencht, ja. Und sie haben, glaube ich, einen 20-Punkte-Vorsprung verzockt, wenn ich es nicht im Kopf habe.
Ja.
Und die Pressekonferenz von Chris Finch danach war auch ziemlich geil, wo er gesagt hat, das war disgusting und und immature und so. Das war auch nicht das erste Mal innerhalb der letzten Wochen, dass er sowas von sich gelassen hat. Da können wir dann beim Coach of the Year nochmal drüber sprechen.
Ja, das können wir tun. Da werden wir auch über Chris Finch sprechen. Auf jeden Fall, genau, Towns 62. Und jetzt lass mal Was auch kam, außer Starter, weil das kann man am Anfang ganz gut abhaken, oder?
Finde ich. Ja.
Es kam heute raus, der Osten, Damian Lillard, Tyrese Halliburton, Jason Tatum, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid. Zufrieden?
Jein, also vier Spieler waren ja No-Brainer. Lillard wäre für mich auch auf jeden Fall ein All-Star gewesen, aber in der Starting Five hätte ich eher Brunson oder Donovan Mitchell gesehen. Wahrscheinlich Brunson, weil Mitchell ist zwar von den dreien meiner Meinung nach in dieser Saison der beste Spieler, aber hat auch 9 Spiele weniger gemacht als die anderen. Mhm. Insofern kann man ihn da vielleicht ein kleines bisschen abstrafen. Aber ansonsten, das sind halt alles nicht so viel Defense, mega viel Offense Guards. Donovan Mitchell ist dabei am ehesten jemand, der defensiv was bringt. Also seitdem er in Cleveland ist, ist das ja durch. Und ich meine, sie sind über die letzten Wochen die beste Defense der Liga. Aber er spielt halt auch schon über die gesamte Saison eigentlich sehr, sehr gut offensiv. Deswegen, ihn hätte ich vor Lillard gesehen, wenn sie beide gleich viele Spiele gemacht hätten. Und Brunson, denke ich halt einfach, der ist klar der beste Spieler von einem Team, was bisher eigentlich mich sportlich mehr überzeugt hat als Milwaukee. Und Milwaukee hat einen besseren Spieler offensichtlich als Dame. Und insofern, aber alle drei wären All-Stars geworden. Deswegen ist es eigentlich auch nicht so super wichtig, wenn man ganz ehrlich ist. Und die anderen vier sind safe, hätte ich gesagt.
Was mit Maxi?
Ja, Maxi gehört auf jeden Fall auch in die Konversation. Also wird, denke ich mal, auch auf jeden Fall im All-Star-Team landen. Also ja, klar, man hätte ihn wahrscheinlich sogar auch noch als Starter reinnehmen können. Ich wäre, wie gesagt, eher bei Brunson gewesen.
Okay.
Einfach wegen dem Argument, bester Spieler eines Teams versus zweitbester Spieler eines Teams.
Ja, das stimmt. Zumal, die Knicks ja eigentlich alles rasieren. Letzte Nacht auch mal ganz kurz.
Brunson ist halt auch echt richtig effizient, weil der einfach so einen krassen Sprung als Dreierschütze gemacht hat und über 40% trifft. Das tun die anderen, glaube ich, nicht, außer Maxi.
Und der ist nur der zweitbeste Spieler.
Ja.
An der Seite des historischen Joel. Und dann der Westen. Luca, Shay, LeBron, Durant, witzig, ich habe mir
Nurkic oder was?
Nee, ich hab Nurkic aufgeschrieben. Nurkic natürlich auch knapp dran vorbeigeschrammt, aber ganz Jokic. Knapp, ja. Jokic. Irgendwo kommst du damit zurecht, dass Kevin Durant drin steht oder muss da
jemand? Ja, klar. Okay. Ich hätte, wenn dann LeBron rausgenommen für Kawhi oder für Davis, aber auch hier alle drei werden Teil des All-Star-Teams sein und LeBron kriegt halt einfach immer die meisten Stimmen, was ja auch okay ist. Also ist ja nicht so, dass der eine schlechte Saison spielt. Ich hätte nur gesagt, die anderen beiden sind noch leicht besser.
Ja, würde ich dir zustimmen. Sonst, ja, ich muss sagen, man nimmt es halt auch mittlerweile echt relativ unemotional hin, finde ich, so aus der Starter. Es ist immer so, ich glaube, für die Spieler ist es mehr wert als jetzt für mich persönlich, weil ich will jetzt für niemand anderen sprechen, aber es ist halt.
Das will ich hoffen, dass das für die Spieler, die da dann dabei sind, wichtiger ist als für dich.
Ja, auch was, keine Ahnung, man sagt immer so, wow, All-Star eigentlich so, ist ja auch egal, bla bla bla, aber eigentlich, ich glaube, für die Spieler hat es einen hohen Stellenwert, also gerade auch als Starter nominiert zu werden, ich glaube, LeBron hat auch mega viele Stimmen bekommen. Ich glaube, das ist halt so der Punkt, um dann selber, ich bin dann immer so, ja, eigentlich ist es eh wurscht, aber es ist nicht wurscht im Gesamtkontext, sondern es ist halt,
Ja, und LeBron ist zum 20. Mal in Folge dabei, was halt auch gestört ist und also im Gegensatz zu manch anderem alten Zossen, der da dann nochmal dabei sein durfte, verdient er es ja auch sportlich schon absolut noch dabei zu sein. Das ist ja dann schon auch ein nettes Jubiläum.
Wenn wir jetzt dabei sind, ich wollte es mir eigentlich für später aufheben, weil wir werden ja sicherlich noch über LeBron sprechen im Zuge der All-NBA-Teams etc. Hast du den Low-Post mit Bill Simmons gehört?
Ja, habe ich.
Und ich meine, Bill Simmons ist jetzt auch nicht der... Sagen wir mal, hat ein zwiespältiges Verhältnis zu LeBron.
Fast so ein großer Hater wie du, willst du damit sagen?
Fast so groß, aber nur fast so groß. Aber kannst du dich erinnern an sein Argument? Es ging, glaube ich, sogar um die All-Star-Nominierung, ging es da auch tatsächlich. Ob er zwei Lakers nominieren soll als Starter, sozusagen, obwohl die Lakers eine negative Bilanz haben. Und dass man dann, hat er gesagt, okay, LeBron, natürlich individuell mega gut, aber die Offense ist an 23 oder so damals, als es aufgenommen wurde. Und das ist quasi in Sphären von Charlotte, solchen Teams etc. Gut, ich meine Timberwolves und so, aber egal. Und er sei ja schon derjenige, der auch quasi mitverantwortlich ist für diese Offense. Und ob man dann, und dass er da halt immer so einen Pass bekommt sozusagen. Okay, nee, er ist halt individuell so gut und das sind halt dann die anderen, also na, kann LeBron nichts dafür. Und ob das halt, ob das gerechtfertigt ist. Fand ich jetzt ganz interessant, weil ich meine, eigentlich, wir reden ja auch die ganze Zeit, also wie gesagt, es ist sicherlich auch so ein bisschen
eingefärbt. Also ich erinnere mich daran, dass Simmons danach selber gesagt hat, ja, nee, aber er muss auf jeden Fall All-Star sein.
Ja, ja, genau. Nein, geht nicht darum, also ich habe mich dann, es ging mir eher so um gar nicht darum, ob der jetzt aus dem All-Star-Team oder ob er All-Star-Starter sein soll oder All-NBA-Team, aber in der Einordnung, weil es ja individuell tatsächlich einfach beeindruckend ist, was LeBron mit 39 macht. Und gleichzeitig habe ich mich dann, also wir nehmen es immer so für selbstverständlich hin, dass die Lakers halt einfach eine miese Offense haben, weil Shooting fehlt etc. Aber wenn wir sagen, gleichzeitig heben wir heraus, was für ein smarter Offensivspieler Austin Reeves ist, wie dass Davis zwar up and down ist, aber halt am Ring schwer irgendwie zu, also wir wissen, dass Davis jetzt kein Knockdown-Shooter ist, aber er ist kein schlechter Offensivspieler, plus LeBron. Also, und da habe ich mich halt einfach gefragt, muss die Lakers Offense wirklich so schlecht sein? Und was dann halt, und dann ja, muss ist es okay? Okay ist es sowieso, aber muss man, kann man es mehr thematisieren im LeBron-Kontext, wenn man von den individuellen Stats weggeht?
Theoretisch ja. Das ist halt, also sollte man dann auch immer in den Kontext einordnen, wie das Team um ihn herum performt,
glaube ich. Das machen wir also, ja. Das ist ja das Hauptargument, einfach, dass jetzt da das Russell nicht konstant genug ist, auch in den letzten
Jahren. Ist aber über die letzten Wochen super. Deswegen übrigens die Lakers mittlerweile Platz 19 bei der Offense. Also so schlimm ist es gar nicht mehr.
Ja, genau. Aber ich fand mal irgendwie so, wie du weißt ja, ich nehme auch jedes Argument gegen LeBron, bin ich sowieso, ne? Da ein offeneres Scheunentor gibt's wahrscheinlich weltweit gar nicht als meins dann. Nein, aber ich fand es irgendwie so vom, weil wir uns dann schon bei LeBron sehr aufs Individuelle konzentrieren. Und klar, wenn sie am Ende wieder in Conference Finals stehen, wie letztes Jahr, ist es auch wunderbar. Aber ich fand so, weil wir es immer so, ich fand es interessant, dass wir es eigentlich so als gegeben hinnehmen, dass die Lakers Offense nicht gut ist, aufgrund des Supporting Casts. Und da habe ich mir gedacht, okay, also 3 von 5 sind jetzt nicht ganz schlecht offensiv. Und dann Russell ist nicht perfekt, aber muss es so, in Anführungszeichen, schlecht sein. Du hast gesagt, es ist besser geworden, auch dank Russell. Aber ja.
Ja, also es sind ja legitime Themen. Also ich glaube, in der Konversation passt nur nicht so semi-gut, weil All-Star ist halt eine individuelle Geschichte.
Auf jeden Fall.
Und nicht eine Team-Performance-Geschichte. Also ich würde jetzt LeBron auch nicht als MVP-Kandidaten sehen oder so. Und ich denke auch, dass, also wenn Luca statt ihm da stehen würde, dann wäre die Offense besser, weil Luca stand jetzt einfach ein besserer Workhorse-Offensivspieler ist, als es LeBron sein kann. Das ist ja auch logisch.
Ja.
Auch für Luca wäre der Supporting Cast nicht ideal, aber es wäre trotzdem eine bessere Offense. Ich glaube, das kann man schon auf jeden Fall so sagen. Aber wie gesagt, All-Star ist halt ein individueller Award und seine individuellen Leistungen sind halt sehr gut.
Es passt auch, also wie gesagt, es ist auch kein Argument so von wegen, LeBron soll kein All-Star sein, soll kein All-Star-Starter sein. Es ist mir jetzt gerade nur jetzt eingefallen, weil ich selber noch nicht drüber nachgedacht habe auch. Also so nach dem Motto, ich habe es auch immer als gegeben hingenommen, ja, okay, es passt, den Lakers fehlt Shooting, fehlt Spacing. Ich meine, Torian Prince trifft ja sogar von draußen. Da hast du sogar noch den vierten theoretisch. Also es ist jetzt nicht so. Ich habe für mich dann gedacht, es wirkt jetzt, es müsste nicht so unrund sein vielleicht tatsächlich, wie es teilweise aussieht.
Und da würde ich zustimmen. Das ist halt die Frage, ist das LeBrons Schuld? Also
Schuld nicht, aber man kann trotzdem überlegen, was jetzt derjenige, der ja schon sehr, sehr viel Verantwortung für diese Offense trägt, was er anders machen könnte oder so.
Ist okay, du wolltest einfach einmal LeBron haten.
Nein,
jetzt,
aber ich find's,
jetzt gucken wir weiter.
Aber kann man es so wegwischen?
Naja, also wir haben ja jetzt drüber gesprochen. Ich weiß nicht, wie sehr, also was willst du da jetzt noch weiter klären, was das angeht.
Weil man kann es ja nicht klären. Es ist einfach nur,
Naja, oder, also ich meine, du kannst mir sagen, wen du für ihn sonst, was Frontcourt-Spieler angeht, drin haben möchtest. Also nein, vielleicht nicht unbedingt Starting Five, aber allgemein All-Star-Roster.
Nein, es ging gar nicht darum, es ging eigentlich nur, dass die All-Star-Nominierung als Aufhänger für dieses Thema zu nehmen, weil ich es als Thema interessant finde und halt auch im Verlauf der Saison was beobachtenswert ist, auch in der ganzen Einordnung. Einfach wie gesagt, weil es für mich so ein Ding war, und da geht es gar nicht darum, um LeBron zu haten, in Anführungszeichen, sondern geht es einfach nur darum, es ist eigentlich, ja, dass wir diese Geschichte seit Jahren ja irgendwie mal weitertragen und eigentlich ich mir dann überlegt habe, ja, aber warum insgesamt ist es denn so bei den Lakers? Also könnte es denn nicht anders sein, wenn du zwei smarte Ballhändler hast in Reeves, in LeBron, wenn du einen Schützen hast wie Prince, der natürlich nicht perfekt ist, aber der gut von draußen trifft, und dann hast du halt noch ein freies Radikal in Russell, das ein bisschen Hit or Miss ist, aber du hast dazu noch einen Davis, bei dem es auch ein bisschen Hit or Miss ist, aber der zumindest ein Pick-and-Roll-Partner ist, der ein Rollman sein kann. Also, wie gesagt, einfach nur als, gar nicht als LeBron kann's nicht, und LeBron sollte eigentlich maximal noch Ergänzungsspieler sein, sondern eigentlich nur so als, weil drüber nachdenken, mal beobachten, was denn genau das Ding ist. Wir haben ja letztens über die Lakers gesprochen, aber da hatte ich den Gedanken zum Beispiel auch gar nicht. Also, weißt du, das ist halt so.
Aber da haben wir doch ausführlich über die Offense gesprochen.
Ja, genau. Aber dann ist die Frage, woran liegt's denn dann? Also, woran kannst du denn noch liegen? Also, ist es Coaching? Ist es die Gewohnheit, LeBron-zentrisch, LeBron macht schon und außenrum funktioniert's irgendwie? Ist es dann wirklich dann der Shooting Big, der fehlt oder so? Aber es ist ein Thema, das ich finde schon, dass man schon mal diskutieren kann.
Nee, ich finde auch, dass wir es neulich gemacht haben. Aber das ist okay. Lass uns
zu den Heat gehen.
Ja, wir können das ja auch noch mal irgendwann in Ruhe besprechen, wenn du möchtest. Das ist für mich okay. Willst du noch mal ganz kurz, sollen wir vielleicht noch sagen, wer Reservist sein sollte in den Teams, oder?
Müsste ich jetzt aus dem Stegreif machen.
Macht ja nichts. Ich auch.
Dann let's do it. Leg mal los. Also pass mal auf. Starten wir mit dem Osten. Da haben wir Jalen Brunson.
Brunson, klar. Mitchell, klar. Maxi, dann als wilde Karte müsste der ja sein. Aber stimmt, das ist, glaube ich, okay. Trae Young als wilde Karte, würde ich auch sagen.
Weil individuell?
Ja, individuell ist er einfach wahnsinnig gut. Und seine Zahlen sind auch echt gut. Und also kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die Konkurrenz an. Aber wenn ich jetzt gerade niemanden Eklatantes vergesse, würde ich sagen, hat er es von der Produktion her verdient. Und also ich meine, man kann schon auch überlegen, so jemand wie Derek White, der ja auch also Backcourt-Mensch ist und der natürlich ungefähr die Hälfte der Counting-Stats hat, aber viel besserer Verteidiger ist, viel bessere, also so krasse Impact-Stats auch hat, kann man den Case für den machen, würde ich aber nicht machen. Für mich ist das ein bisschen zu cute und man denkt ein bisschen zu kompliziert über das Thema All-Star nach, glaube ich, wenn man sagt Derek White statt Trae Young. Und das sage ich als größter Derek White-Fan. Also insofern, glaube ich, der hat es schon eher verdient. Frontcourt im Osten finde ich ein bisschen komplizierter. Muss ich jetzt mal kurz überlegen. Also ich würde Jaylen Brown sagen.
Jaylen Brown, ja.
Also Porzingis hat jetzt ein paar Ausfälle gehabt, deswegen er wahrscheinlich nicht. Sonst individuellen Leistungen, wenn er auf dem Court steht, waren schon echt sehr gut. Aber ich glaube, das ist dann schon ein Abzug. Gut, bei Randall bin ich raus.
Aus Prinzip.
Ja, also wobei, er spielt schon echt eine gute Saison, aber ich glaube, da bin ich trotzdem raus. Ich wäre bei Bam. Der
ja
meiner Meinung nach verdient. Jared Allen wäre noch ein guter
Katzenwort
jetzt gerade über die letzten Wochen, weil der da halt echt abräumt, aber
schwere
Saison. Ja, über die gesamte Saison wäre ich ehrlich gesagt eher bei Scotty Barnes, glaube ich.
Scotty Barnes.
Der hat offensiv schon viel mehr zu tun als ein Jared Allen.
Ja.
Auch wenn Scotty Barnes seit dem brandheißen Saisonstart ein kleines bisschen runtergegangen ist in der Produktion, aber ich würde trotzdem noch sagen, der ist dafür eigentlich ein ganz guter Kandidat. Oder jetzt sag mir mal, wen ich vergessen habe.
Ich sehe momentan niemanden, den du vergessen hast, tatsächlich.
Also, ich gucke mir mal kurz an, ob ich einen
Banquero?
Case für Banquero machen möchte, genau. Aber ich glaube nicht. Also der gefällt mir schon auch sehr gut. Aber, also Moment. Ich habe Frontcourt, Brown, Bam und Barnes. Ja, nee, damit bin ich eigentlich zufrieden. Nee, ich glaube, Banquero verdrängt keinen von denen.
Maxi und Trey.
Ja.
Ja,
ich glaube, das ist okay. Sind wir einverstanden?
Sind wir einverstanden.
Aus dem Stegreif ist gar nicht so leicht, ne?
Aber ja. Dann gehen wir in den Beste, oder?
Ja. Ja, also über Curry, Kawhi und Davis muss man wahrscheinlich nicht groß reden. Die müssen da rein.
Curry, Kawhi, Davis.
Booker. Spielt zwar nicht so viel, aber wenn er spielt, ist er ziemlich brutal.
Edwards? Wildcard?
Ja, muss ich mal überlegen, ob Edwards wirklich einen besseren Case hat als jetzt De'Aaron Fox zum Beispiel. Aber wahrscheinlich schon, weil bester Spieler vom besten Team. Und also sind sie jetzt doch wieder, nachdem
Nailbiter
gegen die Mighty Brooklyn Nets in der Nacht, sind sie jetzt wieder an der Spitze.
Ja.
Ja, dann
auch eine brutale Streak jetzt von 2 Siegen in Folge wieder, ne? Ich glaube, davor gegen die Pistons gewonnen oder so.
Ja, die haben jetzt, glaube ich, 3 dieser Spiele nacheinander, aber so.
Gut, sie hatten auch Charlotte davor, also.
Das stimmt. Paul George, Frontcourt, damit hast du eigentlich den Frontcourt dann auch schon voll.
Ja.
Und Wildcard wäre dann Edwards und Sabonis? Ich meine, da ist die Liste länger, ne? Du kannst auch noch mittlerweile wieder einen ganz guten Case für Markkanen machen.
Auf jeden Fall.
Für Fox sowieso. So mein Freund J-Dub oder Chad, da reicht's halt einfach nicht, weil so, die einfach nicht so viele Punkte machen wie jetzt die anderen, auch wenn sie.
J-Dub ist schon auch wieder ziemlich gut und also der.
Ich bin ein sehr großer Fan. Also super Spieler. Ja. Auch echt ein ziemlich ideal für die Rolle, die er spielt, so als 2A, 2B. Also ja, dieser Kern passt einfach wahnsinnig gut zusammen bei den Thunder, muss man schon sagen. Aber ich glaube einfach so, dass er nicht so das Zahlenargument hat im Vergleich zu anderen Leuten, die im Westen einfach rumlaufen. In einem schwächeren Jahr wäre es wahrscheinlich sogenannter No-Brainer, auch für Şengün, ne, der ja auch echt eine super Saison spielt. Aber letztendlich, wenn Sabonis der Cut-Off ist, ist Sabonis halt einfach in nahezu allem ein kleines bisschen besser als Şengün. Und insofern ist es dann schwer, ihn da zu bevorzugen.
Ja, das stimmt. Ich meine,
Jada. Wenn Wemby die ganze Saison Center gespielt hätte, dann wäre er wahrscheinlich drin.
Ja, das sieht mittlerweile auch ziemlich gut aus. Jada hat halt den Vorteil für sich, dass er eine Mischung irgendwie aus Ninja Turtle und Tasmanian Devil ist. Also mit Kopf zwischen die Schultern und dann.
Aber er ist wesentlich ruhiger dabei als der Tasmanian Devil,
finde ich. Ja, aber so, ich finde, wenn er so in die Zone geht, wenn er so hin und her und sich dann, und dann kommt er, ja, und irgendwann zusammenbrett.
Aber es ist gezielte Aggression.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Er ist geil. J-Dub finde ich mega geil.
Ein Shoutout noch an Brandon Ingram. Eigentlich hätte der es auch verdient, aber also ich kann ihn, glaube ich, nicht vor Paul George reinschieben. Nee.
Ja, vor allem Paul George ist echt gut. Ist in dieser Zeit
ziemlich gut, ne?
Ja. Also von daher ist es, kannst du ihn eigentlich nicht rauslassen.
Gut, ja, dann Curry, Booker, George, Davis, Kawhi.
Sabonis Edwards.
Ja, es klingt doch solide.
Ja. Ja,
das sind wir. Tut mir irgendwie leid für De'Aaron Fox, aber man muss einfach nur ein Kings-Spiel einschalten, da wird einem dann schon gesagt, dass er eigentlich ein MVP sein muss und dann kann man.
Ist halt auch mega gut.
Er ist auch mega gut. Das ist schon irgendwie bitter, dass er übergangen wird.
Ja. Nicht fair.
Wenn die Kings einen Ticken überzeugender wären in dieser Size-Zone, naja.
Ja, es ist Kings sind irgendwie komisch, ne?
Ich meine, du kannst, also gut, wenn Sabonis eine Wildcard ist, kannst du natürlich auch Fox statt
Sabonis. Oder nimmst du Fox als Wildcard statt Sabonis?
Ja, das sag ich ja gerade. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, aber ich finde Sabonis über die letzten Wochen schon auch echt gut. Aber Fox ist
eigentlich der bessere Spieler dieses Jahr, oder nicht?
Also über die ersten Wochen war es auf jeden Fall. Mittlerweile ist es wieder eine Konversation, aber ich würde schon auch eher sagen, dass Fox ein besserer Spieler ist insgesamt. Ja. Also in der Playoff-Serie hätte ich ihn auf jeden Fall lieber.
Ja. Also doch Fox statt Sabonis.
Ja, packen wir Fox rein. Ja. Ist okay. Ja.
Vielleicht sprechen wir am Ende des Jahres, gut, dann geht es nicht mehr um die All-Stars, aber Scary Terry müssen wir jetzt natürlich drüber sprechen, weil Scary Terry zu den Heat gewechselt ist. Bevor wir uns diesen Trade anschauen genauer, machen wir allerdings eine kleine Werbepause. Freunde, erinnert ihr euch an die Legende? Morgens 4:30 in Vegas, Gym statt Club. Ich habe mich so ein bisschen inspirieren lassen, weil ihr kennt das vielleicht so mit Arbeit, Familie und all den anderen Geschichten des Alltags, bleibt dann oft nicht ganz so viel Zeit für den persönlichen Workout-Plan. Und deshalb lebe ich jetzt quasi jeden Tag meinen persönlichen Vegas-Moment. Wenn auch alle schlafen morgens, stehe ich auf und mache eine Runde Sport. Dabei bin ich eigentlich jetzt nicht zwingend der Typ morgendliche Energiequelle. Umso besser passt unser neuer Partner AG1.
AG1 unterstützt uns bei einer neuen Morgenroutine und einem aktiven und gesunden Lifestyle. Basierend auf dem wissenschaftlichen Konzept der Nährstoffsynergie bringt AG1 Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Antioxidantien, ein Pilzkomplex und mehr als 70 Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln so zusammen, dass die Wirksamkeit der einzelnen Nährstoffe verstärkt werden kann. Am Ende übernimmt AG1 quasi die Rolle von 5 Produkten in einem. Viele Multivitamin- und Multimineralienpräparate, Bakterienkulturen sowie andere Greens-Mischungen und Pilzkomplexe macht das Pulver komplett überflüssig.
Außerdem kommt es ohne künstliche Aromen, Farb- und Konservierungsstoffe, Gluten, Eier, zugesetzten Zucker, Nüsse und Milch aus. Und es ist nicht mal kompliziert. Seit jetzt rund 3 Wochen schütte ich morgen einfach einen Scoop AG1 in 250 bis 350 Milliliter Wasser, schüttle einmal gut durch und nehme danach einen leckeren Schluck. Und dann steht mein Nährstofffundament. Ich spüre Energie und kann tatsächlich fast jeden Tag mein Workout durchziehen.
Zusätzlich unterstützt AG1 ein normal funktionierendes Immunsystem, den mentalen Fokus, die innere Balance, das Herz-Kreislauf-System und beinhaltet die Nährstoffe, welche die Haut, Haare und Nägel brauchen. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen hochwertigen Nährstoffe findet ihr auch im Link in den Shownotes.
Dort findet ihr außerdem den Link drinkag1.com/korpiger und korpiger mit
AE.
Vollkommen richtig. Schließt ihr unter diesem Link ein monatliches Abo ab, gibt es einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 sowie 5 praktische AG1 Travel Packs für unterwegs. Das Ganze im Wert von 41 Euro. Also nochmal drinkag1.com/korpiger. So entstehen Legenden oder so ähnlich. Und jetzt zurück zur Folge. Ja, und damit zurück. Wie gesagt, es gab diesen Trade. Wir hätten den eigentlich schon perfekt in die Mittwochsfolge einbauen können. Wäre ich nicht krank gewesen. Deshalb sprechen wir jetzt drüber. Die Miami Heat haben getradet. Der bisschen früh dran gewesen. Trade Deadline ist ja noch ein bisschen weg. Aber haben sich Terry Rozier gesichert dafür gegen Kyle Lowry plus ein First Rounder zu den Charlotte Hornets. Und jetzt Ole, ja, alter Charlotte Hornets Fan. Welcher Spieler kommt denn jetzt genau? Also ich habe ja auch schon oft genug gesagt, ich sehe jetzt die Hornets nicht wahnsinnig oft und habe halt noch so den Scary Terry aus Boston-Zeiten vor Augen, der teilweise ein bisschen Gunner ist, der aber halt auch extrem heiß laufen kann. Habe jetzt auch ein bisschen gehört, okay, er trifft den Dreier sehr effizient, vor allem für sein Volumen, nimmt um die 7 Dreier pro Spiel, trifft um die 37%. Da gibt's gar nicht so viele Spieler, die da besser treffen bei dem Volumen. Und aber was für ein Spieler kommt denn da jetzt genau zu den Heat?
Also wenn man ihn vergleicht mit der Version, die jetzt mal in Boston war, dann ist es einer, der über die letzten Jahre keine Defense mehr gespielt hat, aber glaube ich, die theoretischen Fähigkeiten schon noch hat. Also ich glaube nicht, dass er grundsätzlich verlernt hat, aber über die letzten Jahre so seine Rolle im Vergleich zu dem, was er in Boston gemacht hat, ist halt viel größer geworden, viel größeren Anteil an der Offense. Er ist meiner Meinung nach ein echt ziemlich versierter, guter Scorer, also der auf unterschiedliche Arten abschließen kann, ein echt guter Pull-Up-Shooter, jemand, der also jetzt kein guter Finisher ist, aber schon zumindest die Dynamik hat, um auch mal zum Ring zu kommen, aus dem Midrange abschließen kann und so. Also der hat schon ein relativ breites Paket als Scorer. Für einen Point Guard ist er ein unterdurchschnittlicher Passer, würde ich sagen, auch wenn er jetzt in dieser Saison gerade in schon wieder viel Abwesenheit von LaMelo Ball da ein bisschen mehr Creation übernommen hat und auch ein bisschen, also eigentlich besser darin aussah als über die letzten Jahre. Mhm. Aber also ich würde ihn jetzt trotzdem für einen Point Guard nicht als guten Passer bezeichnen. Dafür aber auch jemand, der halt nicht viele Ballverluste hat. Also er ist, ich glaube, das mit Gunner ist schon nicht schlecht. Also das trifft es jetzt nicht unbedingt schlecht, nur dass er halt einfach unterm Strich relativ effizient ist, auch eine gute Crunch-Time-Option ist. Also er hat über die letzten Jahre in Charlotte teilweise wahnsinnig gut performt in der Crunch-Time. Und wenn man ihn jetzt, also wenn er in einem anderen Team gespielt hätte, wo es um was gegangen wäre und er diese Zahlen aufgelegt hätte, dann hätte er vielleicht letzte Saison De'Aaron Fox den Award für den Crunch-Time Player of the Year oder wie das heißt, oder Jerry West Award streitig gemacht.
Ja, genau, ja.
Weil er da über die letzten Jahre schon echt gut performt hat. Also ich würde schon sagen, dass er ein gewisses offensives Überraschungsmoment reinbringt bei den Heat, was die echt brauchen. Also, ja. weil wenn wir die Lakers und ihre LeBron-Offense haten, die Offense der Heat in dieser Saison ist halt noch schlechter. Also die sind jetzt auf Platz 23 und auch was die was das Rating angeht, glaube ich, 2 volle Punkte hinter LA. Echt nicht gut, was das angeht. Da kann der theoretisch schon helfen, aber damit es richtig gut funktioniert, wäre es schon wichtig, dass er halt auch sich wieder daran erinnert, wie er Defense gespielt hat früher mal.
Kommt er gut zum Ring?
Er kann schon zum Ring kommen, aber er ist halt kein guter Finisher.
Okay.
Er ist, also kann, glaube ich, dieses Element trotzdem ein bisschen noch mehr mit reinbringen, aber als seine Stärke würde ich es absolut nicht bezeichnen.
Okay, weil das ist ja eine Sache, die Miami auf jeden Fall auch fehlt. Also, dass sie da wenig Leute haben, die wirklich mit Dampf hinkommen. Ich habe mir so ein bisschen das Memphis-Spiel angeschaut. Lief jetzt nicht optimal. Grizzlies sind echt Ich weiß gar nicht, welches ich kurz davor hatte ich auch eins gesehen.
Oh, wir haben Shoutout an Desmond Bane vergessen, der jetzt eh verletzt ist und nicht dabei wäre beim All-Star Game. Aber man muss ihn einfach erwähnen, weil er die ärmste Sau dieser Saison ist.
Ja, ja. Grizzlies ist gerade, glaube ich, ziemlich eklig zu spielen, weil das irgendwie lauter eigentlich Wildcard-Spieler sind, die auch so ein bisschen ihre Wildcard nutzen wollen. Und dadurch ist, glaube ich, echt, die Ausschläge sind extrem hoch und du weißt gar nicht genau, es ist sehr schwer, sich darauf einzustellen, glaube ich. Und die Intensität, wahrscheinlich, du wirst immer das Team sein, das mit weniger Intensität spielt. Als die Grizzlies. Ich glaube, klar, Talent ist auf jeden Fall mehr vorhanden auf der Gegenseite, aber es ist, glaube ich, gar nicht so schwer, sich darauf einzustellen. Genau, und Miami hat eben das Spiel verloren, war, glaube ich, das erste Rozier-Spiel. Jetzt vergangene Nacht auch wieder verloren. Aber da habe ich auch so den Eindruck gehabt, eben, dass er schon zum Ring kommt und dass es dann halt so ein bisschen wild wird, aber dass das ja auch trotzdem, wenn du das in der Offense eingebaut kriegst, also dass du zumindest mal das Element des Drives hast und dann, dass es vielleicht dann gar nicht zwingend um das Finish gehen muss, sondern dass es dann auch, dass er dann, weiß ich nicht, die Defense ein bisschen zu kollabieren bringt und dann vielleicht lieber den Pass spielt nach außen, dass dann ein Schütze offen ist, dass dann Robinson offen ist, ein Hero offen ist, Jaime Jaquez Junior offen ist. Also dass da so ein bisschen einfach mehr Dynamik insgesamt reinkommt, dass es dann vielleicht das Finishing, also klar hättest du natürlich gern ein gutes Finishing am Ring, aber dass zumindest das ein neues Element ist, weil Lowry hatte das ja am Ende nicht mehr. Lowry war ja eher Spot-Up, Shooting, da natürlich schon gern genommen, aber dass das vielleicht so ein bisschen ein Element ist, was dann irgendwie helfen kann. Bist du defensiv? Ich meine, du hast schon gesagt, er hat es in Charlotte nicht wirklich gut verteidigt. Point of Attack Defense der Hornets war jetzt, sagen wir mal, auch nicht ihr Steckepferd, gell? Aber gibt's denn, also er ist nicht der breiteste, nicht der größte, hat aber relativ lange Arme. Also siehst du da eine Möglichkeit machst du dir schon ein bisschen Sorgen, wenn jetzt dann Hero und Rozier Miamis Point of Attack Defense bilden sollen? Oder wenn du Butler hast, wenn du Adebayo hast hinten dran, passt es dann schon? Also so wie sie es Milwaukee quasi gedacht hat mit.
Ja, ich glaube, das kann schon eher funktionieren. Also dadurch, dass seine offensive Rolle ja kleiner sein wird in Miami, glaube ich, ist auch wieder ein bisschen mehr Energie dann für die Defense übrig. Also will ich mal hoffen. Er ist ja jemand, der auch schon in den Playoffs Momente hatte und weiß, wie man da auch spielt. So, er hat es hoffentlich nicht komplett vergessen über die letzten Jahre. Ich gehe aber auch nicht davon aus. Also eigentlich hat er schon körperlich auch die Fähigkeiten dafür, um da zumindest Druck auszuüben und halt in dieser häufig genutzten Zonenverteidigung auch zu funktionieren. Und also auch da als Anfang dieser Verteidigung wird ja auch Highsmith zum Beispiel mal genutzt. Das ist ja nicht, also ich glaube nicht, dass Hero da jetzt derjenige ist, der das irgendwie super viel machen muss, sondern dass sie da schon insgesamt Optionen haben. Miami hat ja auch durchaus Erfahrung über die letzten Jahre damit, an nicht so guten Verteidigern individuell vorbei zu planen, um trotzdem eine gute Defense zu haben. Und ich glaube, also Lowry hatte natürlich schon so dieses Element, ich nehme 40.000 Offensivfouls pro Minute an, bin dabei unfassbar eklig, habe auch gute Hände und so und bin, also wenn jemand versucht, im Post gegen mich zu isolieren, dann bin ich einfach ein Hydrant und da kommt keiner an mir vorbei. Insofern hatte der ja defensiv schon seinen Wert, aber Rozier ist in diesem Zeitpunkt seiner Karriere auf jeden Fall viel beweglicher und ist da jetzt, also ein anderer Verteidiger, aber ich glaube nicht unbedingt ein Downgrade. Und darum geht's ja im Wesentlichen. Ne? Sie haben mit diesem Move, glaube ich, schon auf jeden Fall ein Upgrade getätigt. Offensiv sowieso, da war Lowry jetzt über die letzten Wochen ja eigentlich echt durch. Also sah ja wirklich nicht mehr gut aus.
Ja,
auch
wenig gespielt, ne?
Ja, und auch also dann auch nichts mehr getroffen. Und ich glaube, da bringt Rozier schon auf jeden Fall eine dringend benötigte Verstärkung in das Team ein.
Es ist, ich meine, dass sie Lowry abgegeben haben, ist dann auch okay. Es gibt, glaube ich, keinen Buyout, ne? War so ein bisschen die erste Meldung. Oder es ist kein Doch, Buyout.
Kann schon sein. Also jetzt nicht als erstes, weil ja auch noch ein bisschen Zeit ist bis zur Deadline. Ja. Aber also müssen wir mal sehen, ob sie das schaffen, den Vertrag loszuwerden und wieder zu traden. Also es heißt ja eigentlich immer nach solchen Trades erstmal ist kein Buyout geplant und dann ist die Trade-Deadline durch und dann, jetzt arbeiten beide Seiten intensivst an einem Buyout. Also würde ich jetzt überhaupt nicht ausschließen, dass das noch kommt.
Ja, also von daher, das ist mal das eine. Aber ist es okay, dass Miami diesen First-Round abgegeben hat? Also es ist 2,27er Lottery-Protected und wird zu einem, sollten die Heat in der Lottery ziehen dürfen, wird er dann, 28 zu einem Unprotected Pick. Ist es okay? Wenn du bedenkst, okay, Lowry, du hast ja gerade schon angesprochen, lief jetzt nicht mehr optimal, ist älter geworden, war dadurch auch vielleicht nicht ganz essentiell, nicht essentiell für die Planungen der näheren Zukunft, und dann gibst du eben einen First Round, im Endeffekt einen First Rounder für Rozier. Ist das okay?
Ich finde es okay, ja. Also das Ding ist ja bei den Heat, erstens hätten sie, auch wenn sie den Pick jetzt behalten hätten, hätten sie jetzt nicht andere Teams in Grund und Boden bieten können, wenn jetzt ein echter Superstar irgendwie verfügbar wird.
Also was sie grundsätzlich sowieso nie tun, weil sie,
genau,
man lowballt ja in Miami.
Genau, und also ich meine, es kann dann ja trotzdem mal funktionieren, wie es mit Butler funktioniert hat, wo der Gegenwert ja eigentlich auch ein Witz war, aber das waren besondere Umstände, glaube ich. Da kann man sich halt nicht drauf verlassen, dass das normal kommt, und deswegen war es, finde ich, vollkommen sinnvoll zu sehen, was können wir denn machen, um das Team jetzt zu upgraden? Wir haben eigentlich ein ziemlich großes Vertrauen in unser Team, warum auch nicht? Wir haben über die letzten Jahre in den Playoffs halt auch einfach besser gespielt als fast alle anderen Teams und haben alle, die im Osten irgendwas zu bestellen haben, haben wir halt auch schon in Serien geschlagen, teilweise mehrfach. Warum sollten wir jetzt nicht gucken, dass wir jetzt nicht irgendwelche Luftschlösser, keine Ahnung, irgendwann kommt vielleicht Donovan Mitchell oder wer auch immer, dass wir uns nicht darauf verlassen, sondern gucken, was können wir denn in dieser Saison machen, um jetzt nochmal einen Schritt zu machen, um halt das zu wiederholen, was sie letztes Jahr gemacht haben, oder sogar noch mehr zu tun. Und insofern finde ich das vollkommen legitim. So, das, wie gesagt, die Offense ist bisher nicht gut bei den Heat, aber trotzdem habe ich, wenn ich mir so den Kader angucke, sehe, was Harkless ihnen halt bringt, wie gut Bam und Butler noch sind. Und ich meine, Butler hat nur 29 Spiele diese Saison gemacht, ne? Der pfeift ja wieder auf die Regular Season, aber es ist halt trotzdem einer,
merkt man auch, wenn die Playoffs losgehen.
Bitte?
Wenn man so spielen sieht, merkt man auch so, es ist einfach, die Intensität ist eine ganz andere.
Es ist ein anderer Spieler, auf jeden Fall.
Ja.
Und also kann man sich auch nicht ewig drauf verlassen, dass er immer, wenn dann die Playoffs losgehen, dann drei Gänge hochschalten kann, weil er ja auch mittlerweile ein bisschen älter ist, aber letztes Jahr ging es ja noch. Und insofern kann ich mir auch vorstellen, dass es dieses Jahr auch nochmal geht. Und dann haben sie, Stand jetzt, einen tieferen und besseren Kader als der, mit dem sie letztes Jahr in die Finals gekommen sind, würde ich sagen. Das heißt nicht, dass sie da safe wieder reinkommen. Ich glaube auch, dass Boston besser ist als letztes Jahr und dass Milwaukee, gucken wir mal, und dass Philly besser ist als letztes Jahr. Also das muss ja nicht heißen, dass sie wieder in die Finals kommen, aber also in der Konversation sind sie safe, und ich glaube, sie sind durch diesen Move eher besser als schlechter geworden.
Da würde ich dir zustimmen. Also wie gesagt, weil Rozier ja auch jemand ist, der Dinge adressieren kann, nicht in Perfektion, aber adressieren kann, die ihnen gefehlt haben vorher oder die einfach
müssen.
Und das kann auch wieder andere Dinge öffnen, sagen wir auch oft. Also von daher, ja, ergibt irgendwie Sinn, und er scheint ja auch, so was man hört, so von der Einstellung her nach Miami zu passen.
Er wollte auch unbedingt dahin.
Ja.
Das hilft wahrscheinlich. Charlotte jetzt, also das will nicht super krass in die Tiefe gehen, aber das ist ja wahrscheinlich das Zeichen, dass jetzt auch mit den anderen Veteranen und so, die da noch sind, ähnlich umgegangen wird, und dass das eher ein Fire Sale und Full Rebuild sein wird, finde ich sinnvoll. Also ich würde jetzt mal sagen, LaMelo sollten sie natürlich behalten. Brandon Miller, der jetzt über die letzten Tage echt ziemlich abräumt, auf jeden Fall auch. Und ich bin auch nach wie vor ziemlich überzeugt von Mark Williams, aber alles andere bin ich mal gespannt, was so über die nächsten knapp 2 Wochen da noch so gehen wird.
Es gibt diverse Kandidaten und sicherlich auch diverse Interessenten. Das beobachten wir mal ein bisschen und gehen ein bisschen weiter. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, ne? Wir haben ja noch eine Trainerentlassung. Beziehungsweise wir machen eine ganz kurze, eine Degradierung quasi oder einen
Beförderung Job, nennt sich das.
Oder Beförderung, richtig. Jobwechsel. Wes Unseld Jr. ist bei den Wizards von der Bank ins Front Office gewechselt. Berater jetzt des Front Office. Kann ich nicht viel dazu sagen, weil auch Wizards jetzt nicht so sehr auf meinem Schirm ist, muss ich gestehen. Also das ist dann irgendwie so, wo ich mir dann denke, okay, niemand sieht wahrscheinlich die Wizards öfter als das Front Office, und wenn man dann auch, also ich glaube, es geht jetzt nicht darum, dass der Erfolg ausbleibt, so würde ich es zumindest mal für mich interpretieren, das würde ich jetzt auch hoffen, dass man sagt, man müsste eigentlich viel besser spielen, was die Ergebnisse angeht, aber das einfach, okay, dass man da vielleicht einen anderen Coaching-Stil, einen anderen Spielstil, was auch immer haben möchte, und deshalb sagt, okay, aber wir trotzdem ja schätzen, was Wells ansieht. Das ist ganz schwierig. Ein W und ein W hinterher. Was
Wells ist nicht einfach.
Bringt. Also zumindest für mich. Und wollen ihn deshalb in der Franchise behalten. Und deshalb wechselt er ins Front Office.
Sein Vater ist ja auch die größte Franchise-Legende überhaupt. Und also man muss auch sagen, es wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht richtig fair, ihn inmitten dieser Saison dann komplett rauszuschmeißen, einfach ja. weil man hat guck mal den Kader an, den sie ihm hergestellt haben. Also das ist ja schon auch ein Thema. Und trotzdem, also bei den Wizards hat es ja über die letzten Jahre auch viele Veränderungen im Front Office gegeben. Und wenn dort nicht mehr die Überzeugung da war, das ist der richtige Coach, um uns in die nächste Ära zu führen, wie auch immer die nächste Ära aussieht, weil die Spieler brauchen sie ja auch noch, um irgendwas mit einer nächsten Ära überhaupt anfangen zu können. Aber wenn diese Überzeugung da war, dann ist es, finde ich, auch legitim, auch wenn ich gedacht hätte, wahrscheinlich passiert das eher in der Offseason. Aber ich hatte jetzt auch nicht unbedingt geglaubt, dass Wes Unseld da noch ganz lange der Head Coach ist. Insofern fand ich das jetzt nicht richtig überraschend. Und jetzt darf's Chief Keefe versuchen.
Vielleicht der Turnaround.
Ja, wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht. Ist wahrscheinlich auch überhaupt nicht gewollt, beziehungsweise, was heißt nicht gewollt, einen Turnaround hast du natürlich immer gern, aber ist jetzt nicht zwingend wichtig, sagen wir es mal so. Deutlich wichtiger wäre ein Turnaround in Milwaukee, vor allem defensiv. Da ist nämlich Adrian Griffin gegangen nach, eigentlich trotz solider Bilanz, hatte endlich seinen ersten Coaching-Job, hat nicht funktioniert. Ist schon irgendwie ganz interessant, weil es ist halt, also gerade du hast ja auch sehr viel darauf hingewiesen nach dem Lillard-Trade, dass es einfach schon kompliziert werden könnte, da halt einfach, ja, diese berühmte Point-of-Attack-Defense jetzt nicht mehr da ist. Javon Carter ist ja auch gegangen nach Chicago. Das heißt, du hattest niemanden mehr, der vorne irgendwie auf den Sack geht, auf den dann auch sollte mal ein Drive funktionieren, die auch so ein bisschen die Guards oder Driver dann Richtung Lopez lenken konnten, dass es dann halt für Lopez schwieriger wird, dass es für Giannis schwieriger wird, dass Milwaukee's Defense leiden könnte. Jetzt hat Milwaukee's Defense schon extrem gelitten. Und Adrian Griffin hat sie am Anfang versucht mit einem sehr aggressiven Scheme, bei dem dann auch Brook Lopez oft rausgezogen wurde. Da sollen dann die Spieler gesagt haben, so okay, irgendwie, wir fühlen uns damit nicht wohl. Gerade für Lopez ist es einfach problematisch, weil er halt in dieser Drop-Coverage einfach, weil er sich da A, wohler fühlt und weil es B, auch seinen physischen und spielerischen Voraussetzungen irgendwie mehr entgegenkommt. Und da hat man umgestellt, aber sie waren halt offen. Giannis hat es ja also komplett offen, also auch gegen Drives. Und Giannis hat ja dann auch kürzlich ziemlich offensiv gesagt, dass das halt einfach nicht ganz optimal ist, was da defensiv gespielt wird. Und ja, es ist dann schon, also man hört ja auch irgendwie intern, dass Terry Stotts ging ja dann vor der Saison kurz davor, dass es da irgendwie ein bisschen gekracht haben soll. Und dann hört man, dass die Spieler nicht, das finde ich immer schwer zu beurteilen, weil es gibt dann immer die Dementis. Giannis hat ja auch eine lange Pressekonferenz gegeben, aber man weiß es immer nicht. Also es ist immer so, wer liegt was, wer interpretiert was, wer gewichtet was. Also das finde ich immer schwer. Aber wenn wir es einfach...
Giannis hat sehr viel von LeBron gelernt, muss man sagen.
Aber wenn wir es einfach mal aufs Spielerische runterbrechen, müsste für dich Milwaukee's Defense trotz allem besser aussehen und müssten die Bucks für dich trotz allem stabiler sein?
Also stabiler ja, aber glaube ich eher, was die Offense betrifft wahrscheinlich. Also wo sie ja vom Rating her richtig gut sind, aber wo der Prozess halt auch oft hässlich war. Also wo es halt mehr dann teilweise um 1-gegen-1 Basketball und aneinander vorbeispielen ging. Und das sind halt so Sachen, die könnten auf jeden Fall flüssiger sein. Die Resultate sind trotzdem gut wegen der individuellen Klasse, aber nicht unbedingt wegen dem, was sie so gemeinsam als Mannschaft tun, sondern wegen dem, was die einzelnen Leute können. Was die Defense angeht, also wie du schon gesagt hast, ich hatte da vor der Saison auch relativ große Zweifel dran, dass sie da ansatzweise auf dem Level sein können, wo sie über die letzten Jahre waren, wo sie halt meistens irgendwie eine Top-4-Defense hatten. Einfach weil ich das immer einen komischen Gedanken fand, ja, wir haben ja die beiden Großen, die regeln das schon, weil so wird ja Basketball nicht gespielt. Also außer jetzt irgendwie in der grauen Vorzeit, als noch niemand von draußen werfen konnte und man unbedingt am Korb sein musste. Da hat das dann vielleicht gereicht, wenn du nur einen langen Dicken unterm Korb hattest, der alles wegblocken konnte, aber so ist es ja halt einfach nicht mehr. Und deswegen fand ich das immer ein kleines bisschen naiv. Also man muss natürlich auch trotzdem sagen, dass Griffin, also gerade so mit diesem überaggressiven Scheme dann vielleicht auch ein bisschen an den Stärken seiner Spieler vorbeigeplant hat und irgendwie gedacht hat, ich mache das jetzt mal so, wie es früher bei uns in Toronto funktioniert hat, ohne dabei darauf zu achten, welches Personal habe ich denn? Also weil das Brook Lopez nicht am Flügel verteidigen sollte, das ist jetzt keine Überraschung, finde ich. Also und dass die da nach vier Spielen schon zu ihm kamen, ist ein bisschen krass, zeigt aber halt auch irgendwie nicht davon, dass es irgendeine Art von Vertrauen gab. Und das ist dann halt das Ding. So, es sind ja jetzt halt über die letzten Wochen dann ja einige Sachen so passiert, wo man schon davon ausgehen kann, dass der seine Mannschaft so ein bisschen verloren hat und dass die halt, also dass Giannis irgendwie sich dann mal selbst wieder eingewechselt hat und solche Geschichten, Plays korrigiert hat und so. Das ist alles nicht unbedingt was jetzt passieren sollte. Und so, ich glaube, dass vielleicht wirkt sich das dann auch ein bisschen darauf aus, wie intensiv die Leute dann verteidigen oder wie viel sie da investieren. Und vielleicht sorgt das dann dafür, dass die ohnehin nicht gute Defense, weil Personal nicht so gut, noch ein Ticken schlechter wird. Aber mir wäre es auf jeden Fall zu leicht, jetzt zu sagen, das war alles Griffins Schuld oder so. Ja. Also die Kaderkonstruktion hat da natürlich schon auch irgendwie einen großen Einfluss drauf. Und trotzdem denke ich, dass das, wenn es jetzt ein Punkt erreicht wurde, und davon ist ja auszugehen, so hörte sich das ja jetzt wirklich von allen Seiten an, dass die Mannschaft ihm halt nicht vertraut hat oder also nicht von ihm überzeugt war, dann war es halt trotzdem richtig und auch notwendig, ihn jetzt auszutauschen, weil die Bucks können sich das nicht leisten, irgendwie zu warten und mal zu gucken, was passiert oder so. Wenn man sich anschaut, wie alt alle guten Spieler außer Giannis schon sind und wie teuer der Kader ist und wie die Situation, also die müssen ja aus dieser Saison und aus der nächsten Saison das Maximum rausholen, weil wer weiß, was dann passiert. Und dann kannst du nicht darauf warten, dass der Coach, der beim Team offenbar mega unbeliebt ist, vielleicht irgendwann doch noch die Kurve kriegt, sondern da musst du halt jemanden reinholen, der, bei dem es vielleicht anders aussieht. Selbst wenn der vielleicht auch nicht ändern kann, dass der Kader halt einfach ein paar Schwächen hat.
Das ist vielleicht auch, macht's auch umso interessanter, finde ich dann teilweise, dass du dir einen Rookie-Headcoach reinholst, der zwar einen guten Ruf hat vorher und bei dem man ja gesagt hat, okay, jetzt ist es wirklich an der Zeit, dass er mal seinen ersten Headcoaching-Job bekommt, weil er vorher als Lead Assistant gute Arbeit geleistet hat. Aber dass du weißt ja trotzdem nicht ganz genau, was du bekommst. Also beziehungsweise du hast noch nicht, welche Ideen will er denn wirklich umsetzen. Also natürlich, du hast Gespräche vorher. Also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, aus dem Fernsehen, okay, Adrian, du kriegst den Ball, weil den Job. Aber dass man dann halt sich, wie du sagst, wenn das Fenster eigentlich relativ klein ist, dass du dir dann auf einer sehr, sehr wichtigen Position eine Variable irgendwie reinholst. Und und zumal dann noch jemanden, der halt eben zum Beispiel halt sehr von Toronto geprägt ist, die ja ganz andere Spieler hatten und einen ganz anderen Stil dann irgendwie gepflegt hatten. Und ich denke auch, also ich meine, es ist nie ein einzelner Schuld und ich glaube auch, dass ich sehe es mittlerweile auch, also ich habe es ja positiver gesehen mit der Defense als du damals und ich glaube schon, ich habe es auf jeden Fall unterschätzt, was diese fehlende Perimeter-Defense, Point-of-Attack-Defense irgendwie angeht. Dann ist eigentlich, trotzdem stelle ich mir die Frage, und es ist, wenn wir haben über Miami gesprochen, dass da Adebayo ist, dass da Butler ist. Und klar, Adebayo ist halt deutlich mehr switchable, als es Lopez ist. Lopez am Perimeter funktioniert nicht. Adebayo kann da schon aushelfen, ne? Das ist schon, glaube ich, ein Riesenunterschied. Aber du hast halt trotzdem Giannis. Das hat er am Anfang aber auch nicht. Da war ja auch irgendwie das Thema, dass es oft so war, dass Giannis gar nicht involviert, dass so aufgestellt wird, dass Teams Giannis gut aus dem Spielzug rausnehmen konnten. Und dass sie das so ein bisschen gedreht hatten. Und jetzt, ja, es scheint wohl irgendwie der Punkt erreicht gewesen zu sein, wie du gesagt hast, dass es irgendwie nicht weitergeht. Jetzt ist halt die Frage, und dann, ich muss sagen, ich war schon überrascht, dass dann Doc Rivers schnell der erste Kandidat war. Er war ja schon so ein bisschen als Berater auch tätig für die Bucks vorher. Und dass er es jetzt so schnell geworden ist, weil für meine Begriffe ist jetzt Doc Rivers, hatte ich bei den Rivers-Teams der letzten Jahre immer so ein bisschen den Eindruck, dass mehr möglich gewesen wäre.
Das ist, glaube ich, fair, das zu sagen.
Und das ist jetzt die Frage, ob du jetzt ein Team, das ja irgendwie quasi genau an dem Punkt ist, an dem du denkst, es müsste mehr möglich sein, einen Coach reinholt, bei dem es nicht funktioniert, bei dem genau das irgendwie so ein bisschen das Thema der letzten Jahre war.
Ja, ich glaube, also was das Argument für Rivers ist halt, glaube ich, also einerseits bei dem weißt du halt genau, was du bekommst, weil der seit Jahrhunderten NBA-Coach ist, alle möglichen Teams schon gesehen hat. Also was, glaube ich, bei ihm schon eine Stärke ist, wenn er gute Teams hat mit Veteranen, dass er weiß, wie er mit denen umgeht. Also da hat er, glaube ich, wesentlich mehr Spaß dran, als jetzt irgendwelche jungen Spieler zu entwickeln. Das ist ja bei den Bucks ganz gut, weil haben sie eh nicht so viele von. Auch wenn ich denke, Marjon Beauchamp und Andre Jackson sollten vielleicht schon eine Rolle spielen, weil sie vielleicht diese Perimeter-Defense ein bisschen verstärken können. Aber sei es drum. Überwiegend ist es ja schon ein Veteranenkern, mit dem er da arbeitet. Und ein Team, das sich auch, glaube ich, so ein bisschen von sich selbst heraus führen kann, die man nicht die ganze Zeit an die Hand nehmen muss. Ich glaube, das ist schon ein Argument pro Rivers. Aber also ich denke auch, für ein Team, was jetzt über die letzten Jahre in den Playoffs ja auch oft offensiv über die eigenen Füße gestolpert ist und über die eigenen Unfähigkeit, schnell Adjustments zu machen im Vergleich zu jetzt anderen Teams, gegen die sie dann spielen, und auf Sachen zu reagieren. Da weiß ich jetzt nicht, ob Doc Rivers da der beste Coach für ist. Mal gucken, wie sie den Coaching-Staff noch auffüllen. Also ich glaube, er ist auch schon jemand, der anderen dann zuhört, wenn sie ihm was sagen, und der jetzt nicht denkt, ich weiß aber alles. Und trotzdem weiß ich jetzt nicht, ob das dann der beste Move ist hinsichtlich der Playoffs. Aber ich glaube, das ist halt, der ist halt total angesehen. Den mögen, glaube ich, auch die meisten Spieler, weil die halt irgendwie, also das ist ja auch ein angenehmer Typ. Ich werde ihn vermissen als Podcast-Gast und als ESPN-Experte, weil ich finde, der kann total gut reden. Ja. Also diese Simmons-Podcasts mit ihm habe ich immer total gerne gehört. Aber ich glaube, dass das halt auch schon so eine Art ist, die bei Spielern halt gut ankommt, weil sie sich von dem verstanden fühlen. Deswegen ist das, glaube ich, für die Regular Season auf jeden Fall gut. Und der wird halt zum Beispiel sagen, der wird jetzt nicht denken, ich komme hier rein und versuche das Rad neu zu erfinden, sondern wird halt schon sagen, Dame und Giannis, wieso habt ihr eigentlich bisher so wenig Pick and Roll zusammengespielt? Lass uns mal das machen.
Und er hat es ja aus Erfahrung, also ich meine, er hat ja letztes Jahr Pick and Roll bis zum Erbrechen gespielt, auch mit der Combo. Ne?
Genau, also, was aus heutiger Sicht dann schon wieder kritisiert wird, weil die Sixers jetzt coolere Offense spielen. Aber es hat ja auch funktioniert.
Sie spielen auch in Harden.
Also, das ist halt immer der schmale Grat.
Ja. Ne?
Und ich glaube trotzdem, dass es vielleicht also für die Regular Season, glaube ich, ganz gut für die Bucks sein wird. Und bei den Playoffs bin ich mir überhaupt nicht sicher. Also, aber auch, weil der Kader halt einfach ein paar Lücken hat. Wenn er jetzt, keine Ahnung, noch Jalen Suggs oder Alex Caruso da rumlaufen hätte, dann würde ich das Ganze ein bisschen optimistischer sehen. Aber das ist halt unwahrscheinlich.
Ja, ja. Ja, aber vielleicht ist es dann auch, ich meine, du hast die Kommunikation angesprochen, vielleicht ist das dann aber auch ein Coach, der halt kommunizieren kann, dass zum Beispiel, also ich weiß nicht, ob das realistisch ist, aber dass halt einer von den jüngeren Spielern reinrutscht neben Dame und Beasley, der ja extrem gut von draußen wirft dieses Jahr, ich glaube, viertbeste Quote von draußen momentan, dass der dann...
Ich glaube, nur Grausohn Allen ist besser.
Mein Freund. Der ist schon brutal, was er diese trifft, muss man echt sagen.
Ja, es ist halt auch easy, wenn all deine Dreier weit offen sind. Ja. Aber die trifft er gut.
Nein, aber dass du dann irgendwie, dass du da vielleicht so ein bisschen, ja, die Sache etwas ins Rotieren bringst. Und dann kann es natürlich auch sein bei so einem Team, wenn sich eine Dynamik dann entwickelt Richtung Playoffs, dass es dann auch besser aussieht. Wir haben ja auch gesagt, dass Lillard eigentlich, also das ist ja auch ein Punkt, ich meine, Lillard ist ja hauptsächlich, also schon auch für die Playoffs interessant, weil er da einfach ein besserer Decision-Maker ist, als es jetzt zum Beispiel Holiday oft war, als Lead-Ball-Handler, und dass es dann da interessanter wird. Und wenn du dann, aber ich muss schon sagen, ich bin halt einfach, wie gesagt, bei Rivers
nicht die beste Playoff-Bilanz, seitdem nicht er mehr Kevin Garnett und Paul Pierce hat.
Und auch, gut, vielleicht hat er jetzt Giannis und Dame, keine Ahnung, vielleicht funktioniert das ja auch. Also es ist nicht ausgeschlossen, aber es war ja auch oft so in den letzten Jahren, dass seine Teams richtig gut waren, wenn sie eigentlich overachieven mussten. Also wenn er eben nicht die Stars hatte. Also er kann mit den Stars gut kommunizieren, aber so spielerisch auf dem Feld saß irgendwie, war ja auch oft Thema so, okay, jetzt Embiid, Harden sind raus und auf einmal gewinnen die Sixers 5 am Stück, und man hat eigentlich gedacht, jetzt schenken sie 4 von 5 ab oder so, oder auch bei diese eine Clippers-Saison, als alle gingen und sie dann auf einmal in die Playoffs gekommen sind.
Lou Williams und Montrezl Harrell heißt, ja, das waren ja noch Zeiten.
Genau, also deswegen, vielleicht overachieven sie jetzt in der Defense, man weiß es nicht, aber es ist schon eine interessante Gemengenlage, würde ich sagen. Also ich war stutzig, aber auch was du jetzt gesagt hast, Kommunikation und so, vielleicht braucht es auch einfach irgendwie eine andere Herangehensweise, vielleicht braucht es eben einen Veteranencoach, einen guten Kommunikator, nicht jemanden, der jetzt irgendwie sagt, okay, ich muss mich jetzt auch ein bisschen beweisen, weil es jetzt mein erster Job ist. Und
ich muss neue Ideen einbringen,
genau,
und das Rad neu erfinden. Das ist Wobei das halt auch geil ist. Ne? Das war ja alles ein Grund, warum Mike Budenholzer, der elendig erfolgreich war in der Regular Season mit den Bucks über Jahre und auch Meister geworden ist mit ihnen, was man auch nicht unter den Tisch kehren sollte. Das war ja einer der Gründe, warum er gehen musste, weil er sich geweigert hat, das Rad auch nur ein ganz kleines bisschen auch mal anzustreichen. Also vielleicht eine neue Farbe an das Rad zu malen. Das war ja, also das war der größte Kritikpunkt an Mike Budenholzer und einer der Gründe, warum dann ein neuer Coach geholt wurde. Gut, der Dame-Trade kam nach der Verpflichtung von Adrian Griffin, also das spielte bei der Entscheidung vielleicht noch nicht mit rein, aber trotzdem, so der, da fand das Team ja schon nach 4 Spielen scheiße, dass der irgendwas verändern wollte. Und in dem Fall finde ich es logisch, weil das vielleicht nicht die richtige Idee war, genau diese Sache zu verändern mit, hey, Brook, verteidige mal oben. Aber trotzdem ist es ja irgendwie krass. Also, naja, ich denke jetzt auf jeden Fall, bei Rivers ist ein bisschen das Problem, wenn die in den Playoffs verkacken, wegen seiner Bilanz wird er dann auch ein bisschen der Blitzableiter sein. Vielleicht auch ein Grund, ihn dann zu verpflichten. Aber eigentlich sollte man also spätestens jetzt halt auch mal gucken, okay, was kann denn der nächste Coach aus dem Kader gerade defensiv machen? Und ich glaube, wie gesagt, offensiv sollten die noch mal besser und vor allem flüssiger werden, als sie es bisher waren, weil egal wie gut die Resultate insgesamt waren, der Prozess sah halt einfach nicht so gut aus.
Ja.
Aber defensiv bin ich ja echt total gespannt. Und hinsichtlich der Playoffs sowieso, aber bis dahin gehen ja auch noch ein paar Tage ins Land.
So sieht's aus. Wir bleiben dran. Wie so oft.
Ja.
Und gehen jetzt mal, so nachdem wir seit einer Stunde quatschen, zum eigentlichen Thema über. Ne?
Ja gut, es war jetzt halt auch
nicht. Es war viel.
Es war eine Woche.
Es war eine Woche und es war eine ereignisreiche Woche. Und Awards, Midseason Awards. Wir haben tatsächlich so ziemlich genau Saisonhalbzeit. Und meine Frage bei diesem Format grundsätzlich immer zu Beginn. Wo möchtest du anfangen, Ole Freaks?
Lass mit dem MVP anfangen.
Hat dich Joelle überzeugt? Ist es soweit?
Er ist im Moment der pro Minute MVP. Ja, also ich glaube, dass ihm das zum Verhängnis werden wird, dass er wahrscheinlich die 65 Spiele nicht schafft. Weil er hat jetzt schon.
Ganz kurz, sorry, meinst du, am Ende, wenn er irgendwie verletzt ist, dass er sich dann irgendwie so für eine Minute dann, oder halt, dass er startet?
Er muss ja mindestens 20 Minuten spielen.
Er muss ja mindestens 20 machen.
Ja. Aber nee, also wenn er am Ende verletzt ist, dann gibt's irgendwie so Sonderregeln, dann kann es auch reichen, wenn er irgendwie nur 73 Spiele macht oder so. Also da gibt's noch irgendwelche komischen Schlupflöcher. Aber weiß nicht, ob man da dann claimen will, ja, ich bin für die Saison raus, wenn 2 Tage danach die Playoffs anfangen. Dann ist das vielleicht auch nicht so glaubwürdig. Aber ja, nee, also im Moment würde ich tatsächlich sagen, dass er jetzt gerade für mich Shay von Platz 1 verdrängt hat.
Shay war auf Platz 1 bei dir?
Ja, Shay war auf Platz 1. Also ich habe ja schreibe in dieser Saison auch ein monatliches MVP-Ranking für Run und da habe ich also mein letztes Ranking war Shay und dann Jokic und dann Embiid, also halt auch tatsächlich überwiegend wegen der Minutengeschichten. Und seitdem kam Embiid dann zurück, hat in 2 Spielen jeweils 41 gemacht, hat auch gegen Jokic gewonnen, hat dann zwischendurch mal ein Spiel nicht ganz so abgeräumt und dann hat er sein 70-Punkte-Spiel. Heute Nacht haben sie gegen die Pacers verloren, aber so be it. Also insgesamt überzeugt er halt schon.
Er ist schon gut, dieser.
Wenn er spielt und deswegen so für den Moment finde ich das zu rechtfertigen, ihn da oben hinzusetzen, weil er also pro Possession beste Scoring-Saison der NBA-Geschichte im Moment hinlegt. Das sollte man dann vielleicht auch würdigen.
Ja.
Und er nicht nur ein Scorer ist, sondern auch irgendwie in der Defensive Player of the Year-Konversation irgendwo auftauchen muss, meiner Meinung nach. Ein viel besserer Playmaker ist. Also Embiid ist, kurz gesagt, einfach viel besser als letztes Jahr. Und da fand ich es auch okay, dass er MVP geworden ist. Auch wenn er nicht mein Pick war, aber trotzdem. Ne?
Aber
er ist jetzt halt, wie gesagt, viel besser.
Und damit, ja, da dem habe ich nicht viel hinzuzufügen. Ich fände es jetzt nur interessant, weshalb du Shay vor Jokic siehst. Also, beziehungsweise was eigentlich so Jokic letzte 16 Spiele so mit dir machen. Oder ich glaube, es geht sogar noch länger zurück. Ich habe jetzt nur mal die letzten 15, 16 angeschaut, weil jetzt letzte Nacht gegen die Knicks zwar auch verloren, ziemlich verloren, mit 38 Punkten. Unfassbar. Aber er hat immerhin 13 von 18 aus dem Feld getroffen und trifft halt einfach seit den letzten 50 Spielen trifft halt Jokic einfach mal 70,8% aus dem Feld bei 11,2 Rebounds und 8,9 Assists. Also ich meine, was ist denn da los?
Es ist der Joker. Also man muss mich nicht davon überzeugen, dass er großartig ist und dass Denver Stand jetzt auch immer noch das beste Team im Westen und vielleicht allgemein ist. Also deren Höhen sind halt einfach sehr hoch. Sie haben jetzt auch in Boston gewonnen. Das einzige Team in der Geschichte der Menschheit, das in Boston gewonnen hat. Ich glaube halt einfach nur, dass also sein Standard ist brutalst hoch natürlich über die letzten Jahre und auch der von Denver ist hoch. Und ich glaube, das ist halt ein Team, was jetzt nicht in der Regular Season am Limit ist, sage ich mal. Also und wo man das, finde ich, auch merkt, dass die das Ganze ein bisschen ruhiger angehen, als sie das sonst gemacht haben. Und er ist individuell trotzdem natürlich absolut irre und für mich auch der beste Spieler der Liga nach wie vor. Also auch immer noch besser und kompletter als Embiid und also gerade so hinsichtlich der Playoffs weiß ich, wen ich haben wollen würde. Aber ich glaube einfach, dass man in so einem Semi-Coasting-Modus, der jetzt nicht wirklich Coasting ist, aber du weißt, was ich meine, einfach nicht an dem Limit ist, was man über die letzten Jahre schon gesehen hat, da wirst du halt letztendlich nicht MVP mit, wenn es gute andere Kandidaten gibt. Und du hast halt Embiid, der zwar nicht oft spielt, aber wenn er spielt, dann bruddelt er halt alles weg. Und du hast Shea, den klar besten Spieler vom Überraschungsteam sozusagen der Liga, der hat auf jeden Fall ein Narrativ, das ist der einzige von den Top-Kandidaten, der halt noch nie MVP geworden ist, auch ein Two-Way-Player, komplett effortless Scorer, auch jemand, der im Halbfeld nur gute Entscheidungen trifft und deswegen würde ich sagen, so spielt auch ein bisschen Narrativ mit rein, dass ich einfach glaube, Stand jetzt hätte er am Ende eher die Stimmen auf seiner Seite als Jokic.
Ich meine, bei allem, was man so sagt, muss man natürlich bedenken, dass die Nuggets genau zwei Niederlagen mehr haben als die Thunder, also obwohl sie coasten quasi. Also
yeah.
Sie coasten sehr, sehr erfolgreich und es gab ja auch die Verletzungsprobleme, Murray mal raus und so.
Aber du brauchst halt als MVP meistens irgendwie so eine Geschichte. Und Denver ist jetzt von der Siegbilanz her nicht besser als letztes Jahr, während OKC letztes Jahr ein Play-in-Team war.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, das stimmt. Aber wenn jetzt Jokic quasi für die zweite Saisonhälfte 70% seiner Würfe trifft, ist für mich auf jeden Fall auch eine Geschichte. Das ist keine Ahnung.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, dass die alle drei den auf jeden Fall gewinnen können.
Ja. Also genau, aber genauso bin ich aber auch bei dir, was Shea angeht. Also das ist die Argumentation funktioniert für mich auch zu 100%, weil eben Überraschungsteam und er ist halt, also wie die Art und Weise, wie er scored, wie er das Spiel einfach im Griff hat. Also es ist ja nicht nur effortless, sondern hat es halt einfach im Griff. Also gerade wenn es eng wird, ich habe jetzt das Spiel gegen Utah gesehen die Woche. Am Ende, also sie hatten zwischenzeitlich einen Lauf ohne ihn, aber dann am Ende wird es nochmal eng und dann gibst du halt ihm den Ball und entweder geht er an die Linie oder er trifft halt irgendwie einen Midrange-Jumper und das ist halt einfach, er hat halt irgendwie so ein bisschen, er hat halt komplett, er läuft, für ihn läuft das Spiel komplett in seinem eigenen Tempo und das ist halt so ein bisschen, ja. Er ist so ein bisschen so dann damit irgendwie auch jetzt nicht, was das Playmaking angeht, aber so was die Kontrolle angeht, auch finde ich so ein bisschen so ein Guard-Pendant zu Jokic.
Ja, ja, stimmt auf jeden Fall. Okay, sie übrigens auch doppelt so gutes Net-Rating wie Denver. Also die Bilanz ist ein bisschen ähnlich, aber so was das angeht, stehen sie schon im Moment da ein bisschen drüber.
Wir haben auch J-Dub.
Ja, ja, und Chad, also allgemein geiles Team, auch sehr tiefes Team, eine viel bessere Bank als Denver, das darf man da nicht vergessen. Ja. So die On-Off-Zahlen bei Jokic sind ja auch wieder die verrücktesten von allen, weil seine Backups halt auch DeAndre Jordan und Signagi sind und Denver weniger. Das, was sie in den Playoffs machen werden, ist ja wieder eher Gordon auf die 5. Aber jetzt gerade gibt's halt legitime Backup-Minuten und die sind scheiße. Und insofern ist das auf jeden Fall was da mit hereinspielt. Aber es ist für dich auch klar, dass die drei eigentlich die echten Kandidaten sind und dann gibt's halt noch Kandidaten, die um das Ballot mitspielen oder hat da noch jemand eine Chance, es auch am Ende sogar zu gewinnen?
Für mich nicht. Also für mich sind die drei, haben sich schon so ein bisschen, also ich weiß nicht mehr, Giannis spielt ja auch wieder eine brutale Saison, aber ich finde, da ist halt diese Bucks-Geschichte ist einfach.
Hat jetzt halt auch zwei Coaches abgesägt innerhalb von ein paar Monaten, ne?
Genau, genau.
Aber er trifft nicht die Entscheidung.
Nee.
Hey Leute, ich bin nur hier, um Basketball zu spielen.
Ja, ja.
Wir glauben dir, Giannis.
Deshalb,
wir lieben dich trotzdem.
Ich finde auch, die drei sind einfach dieses Jahr, also mein Spitzen, also ich habe jetzt momentan Embiid auch an eins, aber auch nicht final und Siegel drauf, auch abgesehen von den Spielen, sondern nur jetzt halt, weil es einfach schon Wahnsinn ist, was er auch hat, was er an Shooting liefert. Also ich weiß gar nicht, wo sie es letztens auch besprochen haben, wo sie auch gesagt, okay, er ist nicht nur, man kann jetzt, ich glaube, es war sogar Zach Lowe, wahrscheinlich, weil ich sehr, sehr viel Zach Lowe höre, wenn er was macht, aber Man kann auch ein Argument finden, dass er nicht nur der beste Shooting, einer der besten Shooting Bigs ist, sondern einer der besten Schützen generell.
Ja, klar.
Was natürlich für den Big schon wieder, also für den Center schon wieder brutal ist, wenn du überlegst, was da sonst noch so ein Paket mit dabei ist. Und deshalb, also ist er momentan für mich ein Eins, aber wie du sagst, Shay kann da auf jeden Fall noch hin, Jokic kann da noch hin und dann ist für mich schon so ein bisschen eine Lücke. Also Giannis eben, es ist halt, die Bucks wackeln für mich zu sehr, auch wenn die Bilanz nicht schlecht ist, aber es ist halt irgendwie, Tatum hat einfach ein extrem gutes Team um sich rum.
Ja, da reichen die Zahlen nicht.
Und da reichen die Zahlen nicht. Und Luca, da brechen die Mavs halt in letzter Zeit auch wieder so ein bisschen ein. Also man muss natürlich auch sagen, dass sie halt einfach unfassbare Verletzungsprobleme haben. Also ich glaube, so ihre besten Spieler spielen nicht wahnsinnig viel zusammen. Jetzt war wieder Kyrie raus gegen die Suns zum Beispiel mit verstauchtem Daumen, glaube ich. Und dann war wieder Exum war eine Zeit lang raus. Luca selber war eine Zeit lang raus. Lively war eine Zeit. Also da ist immer irgendwas und Luca ist schon extrem gut. Aber die drei stehen für mich einfach noch mal ein bisschen drüber irgendwie.
Ja, ich glaube, also Giannis ist für mich der Einzige, der da noch reinkommen kann, weil er statistisch auch eigentlich fast noch nie besser war als jetzt gerade. Und wenn die Bucks jetzt krassen Turnaround machen und noch 30 Spiele gewinnen diese Saison, was ja nicht unmöglich ist bei dem Talent, dann ist er am Ende da auch wieder mittendrin. Aber Stand jetzt würde ich auch sagen, die drei schweben über dem Rest.
Ja, absolut, absolut.
Kawhi vielleicht auch noch so stealth-mäßig, aber die Produktion ist bei ihm nicht so laut wie bei den anderen. Ja, und hat ein bisschen das Problem wie Tatum auch, dass sein Team einfach auch sehr gut ist und er jetzt nicht in jedem Spiel 38 machen muss, damit die gewinnen.
Ja. Top 5 sind es bei dir, sagen wir, nimmst du Giannis und Tatum mit rein oder Luca?
Ich hatte zuletzt Giannis und Tatum und ja, für mich war der letzte Platz zwischen Tatum, Luca und Kawhi und ich hatte mich dafür Tatum entschieden. Das würde ich jetzt auch beibehalten für den Moment. Aber das ist wackelig, gebe ich zu.
Ja, aber also hab ich jetzt gerade auch so erstmal eingebrieft. Und damit würde ich sagen, zum Most Improved Player.
Okay. Ich sehe schon, also ja, weißt du, ISO.
Die Arme gehen nach oben. Und ich habe ja angekündigt, dass Patrick Williams den Most Improved Player Award gewinnen wird dieses Jahr. Ich muss mich korrigieren. Kobe White ist der Mann. Kobe White ist für mich, und ich war noch ein bisschen zaghaft, als wir das letzte Mal drüber gesprochen haben. Mittlerweile bin ich echt eigentlich ziemlich überzeugt, dass er ein sehr, sehr guter Kandidat ist, diesen Award zu gewinnen, weil, also, es gibt da ja noch, wir haben ja auch über Halliburton schon gesprochen, wir haben über Maxi gesprochen, es gibt Şengün, es gibt Scotty Barnes. Was ich bei Kobe White, weshalb Kobe White sich für mich etwas abhebt, ist, dass er gerade ein Spieler ist, mit dem ich niemals gerechnet hätte.
Ja.
Weil nach allem, was wir gesehen haben, letztes Jahr, die zweite Saisonhälfte war eigentlich schon ganz gut und man hat dann so ein bisschen gehofft. Es gab die Vertragsverlängerung im Sommer, bei dem man auch gesagt hat, ich glaube, er kriegt 3 Jahre 40 Millionen, das ist okay, das passt. Aber ich hätte niemals gedacht, dass er im Prinzip ein Lead Guard sein kann, der sein Volumen so, so sehr steigert, was er getan hat, und dabei so effizient ist. Also er trifft 46% aus dem Feld. Er trifft über 40% von draußen bei 7 Versuchen. Er verteilt 5 Assists. Er geht zum Brett. Er kreiert, er attackiert, er setzt andere in Szene, er scoret selber und hat einfach, ist im Endeffekt jetzt ein absoluter Plusspieler auf seiner Position, wo letztes Jahr so war, okay, wow, Kobe White, defensiv kannst du ihn eigentlich fast nicht drauf lassen. Hat sich auch ein bisschen verbessert, aber es war zumindest, es gab viele Fragezeichen, das hat sich auch verbessert und offensiv die Entscheidungsfindung hat nicht gepasst, sein Ballhandling hat nicht gepasst, seine Würfe waren immer noch teilweise wild. Wie gesagt, zweite Saisonhälfte war besser, aber ich hätte niemals gedacht, dass er wirklich in so einer großen Rolle so effizient und so wichtig sein kann und derjenige sein kann, der dann in so Spielen vorangeht und dann auch mal das Spiel so ein bisschen an sich reißt und so ein bisschen orchestriert. Und das ist für mich bei Maxi zum Beispiel, also klar, Maxi hat natürlich diesen Sprung zum Star gemacht. War jetzt für mich aber nicht, und er hat auch eine ganz andere Aufgabe, jetzt muss man auch sehen, deswegen ist er für mich auch die anderen Kandidaten sind alle gut, aber Kobe White ist schon länger in der Liga gewesen und er hat halt einfach es maximal aufblitzen lassen, höchstens, also und wenn überhaupt. Und ist aber jetzt irgendwie, ist halt jetzt einfach, ich weiß nicht, eigentlich für mich ist er so mit eigentlich der beste Spieler der Bulls, mit Alex Caruso vielleicht, momentan.
Crazy. Also ich habe ihn auf 2, aber denke auch, er könnte es auf jeden Fall werden. Das ist schon sehr, sehr überzeugend und sehr großer Sprung. Und dieses Argument, dass er vorher eigentlich eher Fringe-Rotationsspieler oder also ja schon Rotationsspieler war, aber halt jetzt nicht einer, von dem man irgendwie immer wusste, was man bekommt und man ihn jetzt auch nicht als dauerhaft richtig guten Spieler bezeichnet hätte, sondern ja, eher einen mit Flashes. Der Sprung ist schon wirklich extrem. Also insofern finde ich auch, dass er einen sehr, sehr guten Case hat. Also ich kann ja mal sagen, welche Namen ich aufgeschrieben habe. Mhm. Also ich hatte Barnes tatsächlich auf 1, weil ich da denke, so dieser Shooting-Sprung ist schon schon sehr groß und wichtig. Dann hatte ich Coby White, dann hatte ich Şengün, dann hatte ich Jalen Suggs und Jalen Johnson. Ich habe jetzt mich mal gegen Tyrese's entschieden, weil ich irgendwie denke, also eigentlich waren die ja, also gerade Halliburton habe ich da tatsächlich auch, würde ich eh sagen, den muss man da jetzt nicht unbedingt drauf haben, weil der letztes Jahr, wenn er gespielt hat, All-NBA-Level war und er ist jetzt noch besser als letztes Jahr, aber wenn einen Tyrese, dann Maxi, hätte ich gesagt. Den kann man auf jeden Fall gerne draufpacken, der Sprung ist schon enorm, aber trotzdem ist das auch so ein Spieler, bei dem man schon wusste, dass der echt gut ist. Der macht jetzt halt einfach noch viel mehr als letztes Jahr, aber weiß nicht, die anderen Spieler, bei denen sind so komplett neue Sachen noch dabei. Und also das wäre dann quasi die Argumente für die. Ja. Also bei Sachs auch der Sprung als jemand, der jetzt offensiv schon das rechtfertigen kann, dass er lange genug auf dem Feld steht, um defensiv ein absolutes Monster zu sein. So, das war vorher nicht so klar, dass das so geht. So, der hat sich schon zu einem okayen Schützen entwickelt und das ist halt schon mega wichtig. Auch gut, Jalen Johnson wird am Ende wahrscheinlich nicht genug Spiele machen, weshalb man ihn dann runternehmen kann, aber da sieht man ja auch, wie wichtig der für Atlanta dann teilweise ist, so als variabler Forward, der irgendwie ein bisschen Defense auch geben kann und so. Naja, gibt halt immer viele. So, nicht mein Lieblings-Award, aber geben wir ihn, wenn du willst, geben wir ihn einfach Kobe.
Der kleine Erfolg, meinst du? So, das ist der kleine Lichtblick. Ja, aber Kobe ist tatsächlich es macht doch Spaß, ihm zuzuschauen, finde ich. Und was er noch hat, finde ich, er ist auch sowohl auf dem Feld als auch verbal, finde ich, nimmt er eigentlich so, finde ich, so eine ganz positive Leaderrolle irgendwie ein, weil er sehr, also auch richtige Worte findet und so und halt, ja, also er ist irgendwie, er gefällt mir extrem gut. Und eigentlich so mein Ceiling war immer so ein bisschen Mikrowelle von der Bank. Also eher so Typ Lou Williams halt, oder wir werden ja später noch wie Sixth Man reden. Und ja, deshalb, ich bin selber mega überrascht. Und das, ja. Deshalb. Aber wie gesagt, die anderen haben auch einen mega guten Case. Also da bin ich absolut bei dir. Also gerade auch bei Barnes, dass der Wurf jetzt eben gut fällt und so. Und dass er immer die große Schwäche war. Und das natürlich noch viel, viel mehr öffnet für ihn. Also was seine Entwicklungsmöglichkeiten angeht.
Sixth Man.
Hab ich Tim Hardaway Jr. an 1.
Hab ich auch.
Bester Banks, also bester Scorer aus den Kandidaten. Guter Wurf von draußen.
Ja. Ist natürlich jetzt auch ein bisschen so, dass er die Zahlen auch dadurch nochmal hochgeschraubt hat, dass er jetzt einige Male gestartet ist und da auch dann eskaliert ist. Ne? Aber insgesamt hat er, glaube ich, trotzdem nur 7 oder 8 Starts und kommt sonst von der Bank und war ja auch von Beginn der Saison an jemand, der irgendwie auch von der Bank dann seine 8-9 Dreier draufgeschweißt hat und 40% davon getroffen hat. Also insofern sind immer nach wie vor nicht mein Lieblingsspieler, aber für das, was er machen soll bei den Mavs, das macht er halt einfach schon sehr, sehr gut. Und deswegen würde ich auch sagen, also ist im Moment halt so ein bisschen prototypischer Sixth Man eigentlich.
Ja, absolut. Und danach habe ich auch.
Am Ende hätte ich trotzdem lieber Malik Monk von der Bank. Das ist jetzt bei mir, ist mein zweiter.
Ja, bei mir auch zweiter und eigentlich mein Lieblings-Sixth Man irgendwie.
Der bringt halt auch ein bisschen mehr Playmaking rein, ne? Und also wenn der es fühlt, ist das einer der coolsten Spieler der Liga auf jeden
Absolut,
Fall.
Absolut. Weil dann, er transportiert es schön, durchs Netz nach Hause auf dem Bildschirm, wie sehr er es fühlt gerade und halt auf dem Feld, er macht halt einfach total geile Sachen. Also er weckt dann auch in mir also positive Gefühle quasi, wenn er sein Ding durchzieht.
Ja. Ja, guter Mann einfach. Am Ende packe ich ihn dann doch wieder auf die 1.
Ja. Na, aus
Sympathiegründen.
Ja,
naja, absolut. Dann habe ich noch Nath Rita stehen, Cole Anthony und Boggy Bogdanovic, der ja nichts dafür kann, dass sein Team stinkt bis zum Himmel.
Was mit Jordan Clarkson? Der, glaube ich, um die 20 scored, seitdem er von der Bank kommen darf. Aber du hast natürlich am Anfang gestartet.
Das wäre jetzt die Frage. Hat er bisher mehr von der Bank?
Ich glaube, es ist eher so eine Perspektivgeschichte. Ich habe jetzt nicht genau geguckt, wie viel er gestartet ist, wie viel er von der Bank hatte, aber.
Also, naja, bisher ist er knapp über die Hälfte sind Starts, deswegen.
Da kann er noch nicht, da ist er noch raus, ja.
Ja.
Aber hat.
Kann ich gar nicht drüber reden. Ende der Saison vielleicht.
In der Saison.
Aber wer weiß, bei der komischen Jazz-Rotation und bei den. Vielleicht traden sie alle, vielleicht traden sie niemanden. Vielleicht kommt das und das.
Ja.
Über Clarkson können wir nach der Trade-Deadline vielleicht dann mal sprechen.
Ja.
Vorher nicht.
Das tun wir. Ich hab noch, also er ist natürlich nicht so der Score, ich meine, aber Isaiah Joe habe ich noch mit draufgeschrieben. Einfach weil,
ja,
weil
ich krasser Impact-Spieler auf jeden Fall.
Ja, also da sind natürlich die Counting-Stats nicht so laut, aber.
Ja, 9 Punkte haben mir nicht gereicht. Ich dachte erst, ich versuche einen Case zu machen, aber.
Ja, ging mir genauso.
Auch irgendwie unfair gegenüber denen.
Ja, genau. Defensive Player of the Year.
Ja, damit habe ich mir schwer getan. Also
irgendwie per Default kannst du dann Gobert auf die 1 packen. Ist auch okay. Größter Impact irgendwie. Irgendwie finde ich es halt langweilig, aber.
Ja, und deshalb, wir haben ja schon darüber gesprochen, ob es ein Lifetime Award ist, aber es ist nicht nur ein Lifetime Award, weil er ist irgendwie eigentlich ist er für mich, er ist irgendwie einer meiner Lieblingsverteidiger auf den großen Positionen, also fast. Und ich finde ihn einfach unfassbar beeindruckend als Defender Anthony Davis. Also er ist für mich einfach auch mal dran.
Ja, ist okay. Ich wünschte, die Lakers-Defense wäre halt ein bisschen besser, als sie es ist.
Ja,
es liegt natürlich nicht an ihm, dass sie nicht so gut ist, aber also sie ist auch nicht überragend. Auch nicht, wenn er spielt.
Das stimmt, aber ich finde ihn so, wie gesagt, das ist jetzt meine subjektive Wahrnehmung. Aber wenn ich ihn, es gibt keinen Verteidiger, abgesehen von Alex Caruso natürlich, der mich so beeindruckt, wenn ich ihn spielen sehe. Also auf die, sagen wir mal, gehen wir mal von den Guards weg, sondern einfach auf den großen Positionen. Ich finde einfach so den Impact, den er hat, die Art und Weise, wie er nach draußen switchen kann. Also Bam ist da ähnlich, aber ich glaube, Davis noch ein bisschen länger. Aber auch diesen Einschüchterungsfaktor, den er hat, dieses, und wie gesagt, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, so die Lifetime Award, weil die Playoffs da sicherlich bei mir in meiner Wahrnehmung auch mit reinspielen. Und es ist ein Regular Season Award. Gleichzeitig, wie gesagt, ich finde, und Gobert funktioniert genauso gut, weil du ja jetzt siehst, also die Timberwolves haben die beste Defense der Liga und er ist halt so wegen ihm. Und er hat jetzt nicht, du kannst natürlich argumentieren, er hat jetzt nicht dieses Ding wie in Utah, beziehungsweise er hat jetzt auch auf dem Flügel gute Verteidiger vor sich. Also er muss nicht alle Löcher stopfen. Aber trotzdem ist er hat dieses defensive System. Für mich ist halt diese defensive Vielseitigkeit von Davis ist für mich halt einfach, weiß ich nicht, beeindruckt mich so, dass ich ihm diesen Award einfach gerne mal geben würde.
Ja.
Auch wenn die Team-Defense der Timberwolves besser ist als die der Lakers und so. Also, wie gesagt, das ist nichts.
Ja, ich wünschte, es wäre wenigstens knapp, was das angeht. Weil, also, ich halte Davis auch für einen wertvolleren Verteidiger. Also, gerade hinsichtlich der Playoffs. Aber in der Regular Season, Spiel für Spiel halt irgendwie nicht. Aber, naja, deswegen weiß ich es auch nicht genau. Also, ich habe den auch mit auf meiner Liste da stehen, aber ich bin, also, wie gesagt, die Lakers können sich vielleicht ein bisschen zusammenreißen, defensiv so insgesamt, dann bin ich da eher bereit. Ich habe Bam auch, obwohl er halt leider nicht so richtig genug Spiele hat, und also Miami hat auch nicht die geilste Team-Defense, aber die ist halt viel, viel besser, wenn Bam spielt, und er hat halt auch wirklich unfassbar viele Aufgaben defensiv, kann alles, insofern ist das so der Case für den. Jared Allen hätte ich jetzt mittlerweile auch in der Konversation. Und dann wollte ich dir noch OG Anunoby vorschlagen, der dummerweise ja zwischenzeitlich getradet wurde und bei Toronto am Ende auch nicht mehr so interessiert war. Aber seitdem der in New York ist, ist es schon, ist er unleashed. Tom Thibodeau lässt ihn eigentlich auch durchspielen meistens. Also wahrscheinlich ist er ein paar Wochen einfach durch. Aber für den Moment ist es auch, also gerade wenn man bedenkt, was der defensiv alles machen kann, schon auch ziemlich unfassbar. Also hat für mich tatsächlich auch noch die Chance, wenn das so weitergeht, am Ende vielleicht sogar ganz oben zu landen.
Das ist halt
die Flügelversion von Anthony Davis sozusagen.
Ja, genau. Also auch so, eben, weil er hat auch so diesen Einschüchterungsfaktor, wenn er irgendwo in der Nähe ist, finde ich. Also auf eine andere Art als Davis, aber trotzdem, weil er dann auch in der Driving Lane ist oder im Passweg drin ist oder so. Und er ist schon so ein bisschen gefühlt überall, auch wenn er abseits des Balls irgendwie verteidigt. Und ich habe auch über ihn nachgedacht, auf jeden Fall. Bin gespannt, ob Thibodeau ihn halt so reitet, dass gegen Ende der Saison dann doch irgendwie wieder eine Verletzung kommt, weil ich meine, er ist ja auch nicht Mr. Durable gewesen die letzten Jahre.
Eigentlich nicht.
Aber Ja, passt für mich auch rein. Definitiv. Also hast du noch einen Guard mit drin? Hast du überlegt, irgendwie, ob ein Suggs mit in die Konversation gehört?
Ja, über Suggs hatte ich nachgedacht. Bin am Ende, habe ich dann gedacht, irgendwie wahrscheinlich hat halt trotzdem dann Big Man wie Allen oder so schon noch ein bisschen größeren Einfluss als Suggs. Aber ja, weiß nicht. Wenn Orlando jetzt nicht über die letzten Wochen so ein bisschen eingebrochen wäre, dann wäre es mir noch ein bisschen leichter gefallen, den Case zu machen. Aber also für mich gehört er auf jeden Fall mit in die Konversation. Und also ich weiß, du willst über Alex Caruso sprechen, den kann man da vielleicht auch noch irgendwie aufzählen. Aber ich dachte auch noch so über die beiden Celtics Guards nach, weil ich die schon auch unfassbar finde. Aber das ist halt so das Problem. Die sind halt alle gut.
Ja.
Da ist es schwer, sich dann so krass abzuheben irgendwie. Obwohl Boston halt auch die drittbeste Defense der Liga hat. Ich hatte noch kurz überlegt, ob ich einen Case für Chat machen kann. Aber bin nicht ganz dort angekommen.
Dann macht
Embiid wäre noch jemand.
Embiid wäre natürlich, genau. Aber dann macht doch jetzt mal einen Case für Chat als Rookie of the Year.
Ja, also im Moment ist es ja relativ klar. Ist halt der zweit- oder, wenn man vorsichtig sein will, drittbeste Spieler von einem Titelanwärter, der hinten den Laden zusammenhängt.
Hat gerade schon seine Schultern hochgezogen.
Also ja, der zweite. Nein, die gehören da beide rein, aber so, ich weiß nicht. Das Gute ist ja, dass sie sich ja gegenseitig nichts wegnehmen, weil die beide irgendwie auch gut zueinander passen. Nennen wir es einfach eine Big Three mit einer klaren Nummer eins und zwei ziemlich überragenden Supporting Dudes.
Die noch dazu perfekt zusammenpassen.
Das ist wie 2-on-3 damals mit Snoop Dogg und Nate Dogg und Warren G. Da warst du auch klar, der Super-Duper-Star ist auf jeden Fall Snoop. Aber die anderen bringen schon auch irgendwie ihre Dinge ein.
Ne? Absolut, ja.
Naja, Chat. Ja. Defensiv, also richtig guter, mobiler Big, auch guter Ringbeschützer. Das Einzige, was er da nicht so richtig tut, ist Rebounden, aber dafür alles andere. Auch einer der besten Shotblocker der Liga jetzt schon. Gutes Timing. Offensiv im Vergleich zu Wemby halt immer noch deutlich effizienter. Also einfach ein sehr, sehr, sehr guter Shooter, der auch mit dem Drive ein bisschen was machen kann, auch ein bisschen Self-Creation geben kann. Und ja, einfach so jemand, den du, was ja auch passiert ist, reinpluggen kannst in ein Team, was gewinnen will und der da sofort einfach einen ganz krassen, positiven Unterschied macht. Und das ist halt ja schon bemerkenswert für einen Rookie. Hat man jetzt nicht so wahnsinnig oft gesehen in der Vergangenheit. Sind natürlich auch besondere Umstände mit dem extra Jahr, aber er ist trotzdem immer noch irgendwie 2 Jahre jünger als Rookies, die früher in die Liga gekommen sind, nach 4 Jahren am College. Das sollte man dann auch nicht vergessen. Das ist da ja schon auch noch ein paar Unterschiede gibt, wenn man das jetzt irgendwie historisch einordnen will. Im Vergleich mit Wemby hat er natürlich einen Vorteil oder mehrere Vorteile, weil er halt einfach einen richtig guten Teamkontext hat.
Gibt's trotzdem eine Welt, in der Wemby dann irgendwann gegen Ende der Saison vor Chat steht, obwohl die Thunder auf jeden Fall als besseres Team in die Playoffs gehen, obwohl Chat dann irgendwie durch seinen Impact mehr Siege oder zu mehr Siegen verholfen hat seinem Team?
Auf jeden Fall gibt's den. Weil, also Rookie of the Year Award war ja noch nie wie beim MVP, dass du jetzt ganz krass auf die Team-Performance geguckt hast. Mhm. Natürlich kann das einen Unterschied machen, wenn die Stats ähnlich sind. Und das, also über die letzten, gerade vor 1-2 Monaten waren die ja auch noch ziemlich ähnlich. Aber im Moment geht's halt in eine Richtung, wo es bald nicht mehr so ähnlich ist. Also jetzt hat halt Chat steht irgendwie bei 17 und 7 plus 3 Blocks und halt sehr guter Effizienz, was natürlich überragend ist. Wemby über die Saison irgendwie bei 20, 10, 3 paar Assists, paar mehr Turnover und auf jeden Fall nicht so gute Quoten. Aber wenn man sich anguckt, was Wemby macht, seitdem er Center spielt und dann jetzt dann auch nochmal, seitdem Trey Jones startet, auch wenn der jetzt gerade verletzt ist, aber dann geht halt die individuelle Produktion von Wemby gerade krass in die Höhe, obwohl er im Moment auf einem Minutenlimit spielt. Und die Effizienz wird auch besser. Und wenn wir dann am Ende den Fall haben, dass Wemby irgendwie im Schnitt 23, 11 und 3 oder 4 Blocks hat und die Effizienz okay ist und Chat steht bei 17 und 7, wird am Ende nicht mehr jeder sagen, oh, hier, Teambilanz, guck dir das mal an. Sondern dann wird halt schon sagen, okay, wir gucken ja hier, wer ist der beste Rookie. Und individuell ist es, also ich würde dir jetzt auch schon sagen, individuell, wenn ich jetzt eine Franchise bauen würde, dann hätte ich lieber Wemby als Chat. Und ich glaube auch, dass er Stand jetzt nicht der effizientere, aber insgesamt schon der bessere Spieler ist. Chad ist auf jeden Fall ein besserer Shooter, aber in nahezu jeder anderen Hinsicht kannst du ziemlich easy auch für Wemby argumentieren, der auch ein überragender Verteidiger ist und da schon jetzt so einen Impact hat, wo man auch über ihn in der Defensive Player of the Year-Konversation sprechen würde, wenn sein Team um ihn herum nicht so scheiße wäre, was es halt ist. Aber ja, so sein Impact dort ist da ja auch massiv. Also gegnerische Teams nehmen über 5% weniger Abschlüsse am Ring, wenn Wemby auf dem Feld steht, einfach nur, weil diese Präsenz so einschüchternd ist und der so riesig ist und auch ein gutes Timing hat und weiß, wo er sein muss. Seitdem er Center spielt, hat er über 4 Blocks pro Spiel. Wie gesagt, in 25 Minuten meistens.
Ja. Weil man ihn halt auch nicht mehr so rausziehen kann, ne? Also er ist halt dann am Brett.
Genau, man kann halt schwerer an ihm vorbeispielen. Mhm. Und insofern glaube ich, dass das auf jeden Fall noch nicht das letzte Wort gesprochen ist in der Konversation. Und im Moment, wenn es so weitergeht, würde ich tatsächlich auch darauf tippen, dass es am Ende Wembanyama ist und nicht Chet.
Und dann 3, Jaime Jaquez Junior.
Ja. Und dann Lively und Miller wären dann 4 und 5 für mich. Mhm. Miller gerade dabei, einen Case für vier, vielleicht sogar für 3 zu machen.
Okay.
Im Moment verdrängt da niemand meinen Freund Jaime Jaquez Junior. Wenn er gerade verletzt ist.
Naja. Das stimmt. Dann lass uns zum Coach gehen noch.
Ja.
Mark Degner?
Habe ich da auch stehen.
Und dann Chris Finch?
Nee, nicht nur was.
Nicken.
Aber kannst du Chris Finch hinstellen, kannst du Jamal Mosley hinstellen, kannst Eric Spoelstra hinstellen, kannst Joey Mass hinstellen, kannst Tyronn Lue hinstellen.
Was genau? Was ist mit Tyronn
Lue? Heftigster In-Season-Turnaround.
Ja. Also ich meine, bestes Team der Liga eigentlich seit diese Niederlagenserie direkt nach dem Harden-Trade beendet wurde.
Eins der besten Teams der Liga. Bestes würde ich nicht unterschreiben.
Ja, nee, aber beste Bilanz, glaube ich. Nicht bestes Team, aber beste Bilanz, glaube ich.
Ich glaube, beste Bilanz haben sie so, ist, glaube ich, Boston und dann sind die. Und Net Rating ist, glaube ich, OKC und dann die Clippers. Aber okay. Also sie sind auf jeden Fall natürlich saugut in beidem.
Sie haben dieser Turnaround und dann halt auch das zusammenzubringen, so dass alle glücklich sind. Weil ich meine, das ist ja der Punkt. Haben wir ja vor kurzem drüber gesprochen. Es sind alle glücklich.
Und das ist also, so glücklich.
Der die Clip, also, dass ein Team mit Norm Powell, James Harden, Kawhi Leonard ein Good Vibes Team ist. Damit hätten jetzt auch die wenigsten gerechnet, so vor Saisonstart, ne? Weil, also, krasser wäre nur noch, wenn die Knicks irgendwann gute Vibes versprühen würden, ohne große Trades noch zu machen.
Die Knicks? Die versprühen noch längst gute Vibes.
Ja, nein, aber auch auf den, also auch wenn alle glücklich wirken würden, weil du weißt ja, Jalen Brunson und Julius Randale, ne?
Ja gut, die ziehen mal eine Schnute, aber da habe ich
schon auch das Gefühl,
die mögen sich.
Ja, sie mögen sich, auf jeden Fall. Das war jetzt nicht zwischenmännlich, es ist einfach nur so das, was nach außen scheint. Das ist halt die Schnute, genau.
Ja. Ne, also wie gesagt, Coach of the Year finde ich immer irgendwie fast ist schwierig, weil es halt immer 12 gute Cases gibt.
Ja.
Und insofern. Ich meine, aber im Moment hätte Dag Now meine Stimme, aber ja. Kann sich auch noch verändern.
Keine Ahnung. Ich meine, der Turnaround von Billy war auch nicht schlecht.
Ach, hören wir jetzt auf.
All-NBA-Teams.
Muss ich jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen freestylen, weil ich vergessen habe, die aufzuschreiben.
Ich meine,
aber nein.
First Team stellt sich ja ein bisschen von selber auf, nachdem man ja mittlerweile positionslos aufstellen kann. Also sind eigentlich die Top 5 aus dem MVP-Voting, würde ich sagen, oder? Also
ja.
Shea, Tatum, Giannis, Embiid, Jokic.
Genau. Ja. Dann wie machen wir dann weiter? Also Luca auf jeden Fall.
Mhm.
Kawhi würde ich auf jeden Fall reinpacken.
Kawhi. Ich habe Durant noch mit drin.
Ja, alle Durant. Ja, ist okay.
Davis?
Hm. Ja, ja. Halliburton, Curry. Curry ist mittlerweile ein bisschen abgesoffen, ne? Und Halliburton war jetzt halt öfter mal verletzt. Schwierig.
Ich glaube, ich würde da Halliburton eher noch mit reinnehmen, tatsächlich. Einfach weil er. Weil Curry hat dann auch so für sich individuell so ein paar Ausreißer nach unten, mit denen ich jetzt nicht zwingend gerechnet hätte. Also da ist halt der Standard so ein bisschen höher für mich.
Ja, das stimmt. Aber Halliburton auch schon wieder nur 34 Spiele. Das ist ja echt gar nicht mehr so viel. Und fällt jetzt auch noch mindestens 2 weitere aus. Am Ende ist der wahrscheinlich nicht qualifiziert. Was für ihn, glaube ich, richtig kacke ist, weil der ja diese, der den potenziellen Supermax unterschrieben hat und der aber nur getriggert wird, wenn er ein All-NBA-Team erreicht. Das, also für den macht das dann irgendwie 40, 50 Millionen Dollar Unterschied am Ende, wenn er es nicht schafft.
Die er wahrscheinlich Ende seines Lebens trotzdem nie ankratzen wird, aber
unterschätze niemals einen NBA-Spieler,
ja, gut, was das angeht. Weil Halliburton wirkt jetzt zumindest, also er wirkt zumindest so als, aber man weiß es ja nicht.
Eben.
Man weiß es nie. Mitchell mit rein?
Ja, packen wir Mitchell mit drauf.
Luca Mitchell, Durant, Kawhi Davis.
Das klingt auch eigentlich ganz vernünftig, oder?
Ja.
Third Team wären dann, ist Curry dafür gut genug? Ja, ne?
Oder, ja.
Es ist mittlerweile wirklich nicht die geilste Saison von ihm. Dann können wir LeBron da noch raufpacken, hätte ich jetzt mal gesagt.
Ja. Booker? Oder zu wenig Spiele, Booker?
Booker ist, glaube ich, auch so ein bisschen, läuft auf jeden Fall Gefahr, es am Ende nicht zu schaffen, hat aber ein Spiel mehr als Halliburton, also können wir ihn eigentlich auch, kann er auf jeden Fall mit drauf, würde ich sagen.
Finde ich gut. Also Curry, Booker, LeBron.
Ja. Von mir aus könnten wir jetzt Halliburton auf jeden Fall da auch noch mit rein
tun. Ja.
Das ist dann vielleicht ein bisschen offensiv und guardlastiges Third Team, aber das macht ja nichts. Was habt ihr jetzt davon, wenn ihr keine Position mehr nehmt?
Genau. Das ist euer Problem jetzt. Wollen wir noch einen Wolf mit reinnehmen? Muss da noch ein Wolf mit rein?
Ich weiß nicht, ob einer von denen das wirklich so super doll verdient hat. Am Ende.
Ja, es ist halt. Das Kollektiv ist es eigentlich, ne? Aber. Ja, sonst hast du einen Big? Bam hat halt auch relativ wenig Spiele.
Ja, aber ich meine, wir haben ja schon festgestellt, dass uns im Third Team die absolvierten Spiele völlig egal sind.
Ja,
aber
ja gut, dann
können wir. Also ich würde mal sagen, man könnte Bam oder auch Sabonis halt auch nehmen, ne?
Wobei du dann wieder bei der Frage bist, Sabonis oder Fox.
Ja, das stimmt. Aber Sabonis hat halt 42 Spiele, der ist halt immer dabei. 20, 13 und 8 im Schnitt. Das ist auch nicht ganz schlecht.
Das stimmt.
60% aus dem Feld. Statistisch ist der schon echt gut. Der Thomas Sabonis, auch genannt in Fachkreisen.
Thomas Sobas.
Ach, weißt du was? Pack einfach Paul George rein, das ist gut. Paul George ist immer noch besser als Anthony Edwards.
Ja.
Ich bin gut. Nicht hundertprozentig zufrieden, aber so ist es dann manchmal.
Ja, es ist ein bisschen ungerade geworden.
Am Ende ist sowieso die Hälfte dieses Teams dann nicht qualifiziert, weil die Hälfte der Leute weniger als 65 Spiele machen.
Ja. Dann machen wir doch Defensive Teams schnell. Machen wir noch schnell durch, dann sind wir durch, oder?
Okay, habe ich aber auch vergessen. Ne?
Ja.
Das sage ich dir gleich.
Aber da sind wir auch, wir haben ja Defensive Player of the Year, haben wir schon besprochen. Da ist auch positionslos, ne?
Ich denke schon.
Wir machen jetzt einfach so. Also Suggs.
Mhm.
OG.
Mhm.
Bam, Rudy, Davis.
Ja, klingt für mich solide. Da packe ich White und Holiday auf jeden Fall ins Second Team und von mir aus auch dein Olin Caruso.
Da ist er.
Er ist schon auch wirklich eine
Maschine. Er ist schon richtig gut,
kann man nicht anders sagen.
Ja.
Und ich würde, wenn es noch Positionen gäbe, würde ich McDaniels sagen.
Mhm.
Weil den finde ich definitiv schon auch echt verdammt gut.
Embiid?
Ich will kurz überlegen, ob ich dann jemanden unterschlage oder vergesse, aber ich glaube, bin damit einverstanden, ja.
Was mit Herbert Jones noch? Ist der noch?
Ist auch ein sensationell guter Verteidiger.
Aber vielleicht verdienen die Wolves dann auch aufgrund ihrer unglaublich guten Defense einfach noch einen.
Und dann nimmst du das, finde ich irgendwie immer ein komisches Argument.
Ja, aber wenn du schon sagst, dass einer quasi reingehört, also dass er ein Kandidat ist, und er dann noch Teil der besten Defense, also wenn du es quasi umkehrst, wenn er dann noch Teil der besten Defense der Liga ist.
Ja. Ja, ich meine, es ist halt auch so ein Ding, ich glaube, Herb Jones würde jetzt wahrscheinlich auch in Minnesota nicht unbedingt schlechter funktionieren und andersrum wäre es wahrscheinlich auch nicht so. Aber ja, okay, dann kann man das als Tiebreaker benutzen. Also McDaniels.
Ja.
Passt.
Gut. Und dann sind wir durch für heute, oder?
Bin fast zufrieden.
Fast, ja, immerhin. Das ist schon okay vom Wochenende, würde ich sagen.
Ja, gut.
Dann bleibt uns eigentlich nur noch, uns zu bedanken für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr uns auch abonnieren wollen, weil euch diese fast 1,75 Stunden so gut gefallen haben, dann könnt ihr das natürlich tun bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts. Ihr könnt uns folgen bei X, bei Instagram. Ihr könnt auch gerne auf unserer Patreon-Seite vorbeischauen, denn unter patreon.com/korpiger, da gibt's regelmäßigen Extra-Content. Letzte Woche haben wir uns, oder Anfang der Woche haben wir uns beispielsweise Isaiah Hartenstein genauer angeschaut.
Übrigens Nummer 1 in der Liga bei Defensive Estimated Plus Minus. Also vielleicht eigentlich die
vielleicht das der Mann fürs Defensive Team noch. Genau. Gute Besserung auch an der Stelle. Und ihr könnt uns da gleichzeitig mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an alle, die das schon tun. Genau. Und dann nächste Woche werden wir uns auf jeden Fall 2x mindestens hören. Wir werden Osten und Westen mal sortieren, so vor der Trade-Deadline. Mal gucken, wie es gerade ausschaut und danach nochmal drauf gucken. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, genießt euer Wochenende und bis nächste Woche hoffentlich. Reingehauen.